Nochmal herzlich willkommen live auf der Mastermind hier in Kitzbühel, CEO Plus Platinum Mastermind. Und ich freue mich ganz besonders, hier unseren Hauptgast begrüßen zu können.
Danke dir.
Der liebe Jens Schlangenotto. Jens, also ich mach die Vorstellung von meiner Seite mal anders, danach kannst du sie ergänzen, so ja. Wer du wirklich bist.
Okay.
Würde ich sagen. Aber ich habe ja immer viel über meinen Eventmanager damals gehört. Der Jens wird das jetzt so machen. Dann dachte ich mal, wer ist dieser Jens? Ja, und Ben, den ich an dieser Stelle schon mal spoiler, sagt immer, ja, der Jens, bei Christian machen wir das so und so. Und dann kam der Geburtstag von Ben und der 40. war, ja. Der 30.
Ja, und Firmenjubiläum.
Und Firmenjubiläum damals war es, ja, genau. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich habe boah, was ist das für ein feiner Kerl? Normal sind in der Online-Welt alle so Spinner, alle so Spackos. Mhm. Ja, und dann kommt der Jens und so ein feiner Kerl. Und der versteht auch wirklich in der Tiefe, wie Menschen, wie Marken, wie Unternehmen funktionieren. Und erst dann wusste ich ja wirklich, wer du bist und was du alles so getan hast. Also du hältst einige Firmenbeteiligung heute. Mhm. Du bist der Mann hinter Christian Bischoff gewesen, der großen Marke im deutschsprachigen Raum. Und was ich aber besonders einfach schätze, und das ist für mich das Allerwichtigste neben diesem ganzen beruflichen Erfolg, ist, dass du echt ein ganz, ganz toller Mensch bist, der auch sein Herz in Afrika gelassen hat zum Teil.
Oh ja, oh ja.
Ja, ein Maasai-Projekt führt.
Mhm, richtig.
Das heißt, du bist auch in Afrika sehr verbunden und das zeigt an sich schon viele Werte. Mhm. Ich hoffe, ich habe die Einleitung halbwegs getroffen. Ja. Wenn du es ergänzen müsstest, lieber Jens, herzlich willkommen, dass du hier bist, Jens Schlangenotto. Was müsste man jetzt eigentlich ergänzen zu meiner Laudatio? Hoffentlich war es eine Laudatio.
Ja, gerne, gerne. Erstmal danke, ich bin gerne hier und danke, dass ich da sein darf. Ist eine Ehre für mich, ja, auch immer ein bisschen zu erzählen über das, was gelaufen ist, so die letzten 25 Jahre Unternehmertum, die ich mittlerweile auf dem Rücken habe.
Part 1:1 haben wir, 1:1, 25 Jahre. Ja, genau.
Ah ja.
On point.
Cool, ja, sehr schön. Prima. Du, zu ergänzen gäbe es viel. Du weißt ja, ich kann viel erzählen aus den ganzen vergangenen Erlebnissen. Das tue ich ja auch immer super gerne. Du hast die Maasai angesprochen. Ja, das ist ein Herzensprojekt mittlerweile. Gestartet bin ich im Grunde um die 2002 mit einem Concierge-Service. Da habe ich in Amerika irgendwo in Boston etwas entdeckt. Das war ein privater Concierge-Service. Mhm. Und habe gedacht, boah, klasse, sowas gibt es in Deutschland nicht. Ja? Es gab sowas damals angedockt an die schwarze American Express, die Centurion-Karte damals. Bin nach Deutschland zurück, habe angefangen zu recherchieren, wie man es dann so macht und dann einfach reingestartet. Ne? Und dadurch, dass es neu war in Deutschland, ist dann die Presse auch relativ schnell auf diesen Zug aufgesprungen und ich habe in 0,nix bis hin zum Titelblatt Wirtschaftswoche, Manager-Magazin, ZDF, ProSieben und so weiter alles gehabt. Und das war dann irgendwann der Punkt, wo es Tipping Point, sagen die Amerikaner, ja, wo es so richtig abging irgendwie. Mhm. Und über diese Geschichte habe ich dann ja auch einen Christian Bischoff irgendwann kennengelernt, über die Pressegeschichten. Ja, und dann habe ich 2008, 2009 mit Christian eben angefangen, diese Rallye hinzulegen bis zu Corona. Dann waren es insgesamt 14 Jahre, die wir zusammengearbeitet haben, 350 Events, die wir gemacht haben. Das ist mal so ein kleiner Einblick in die Businesswelt. Ich liebe es, neue Ideen zu generieren mit Menschen. Also ich bin ein sehr teamorientierter Mensch. Ja. Ben hast du schon angesprochen, der hat damals als Praktikant angefangen bei uns, bei AgenceS, so heißt der Concierge Service. Gut, den Weg kennst du jetzt. Können wir gerne noch mal später drüber sprechen, wenn das interessant ist von Ben. Sehr, sehr beeindruckend.
Mhm, absolut.
Ja, und dann bin ich irgendwann, also ich liebe es, Dinge ins Leben zu rufen, umzusetzen, aufzubauen. Aber dann, wenn die Dinge laufen, dann auch gerne anderen das Ruder zu übergeben und mich selbst anderen neuen Projekten und Ideen zu widmen. Weil von den Ideen habe ich eigentlich jeden Tag irgendwie viel zu viel, dass ich selber fast gar nicht damit klarkomme. Ja, und nach meinem Ausstieg dann aus der Bischoff-Welt habe ich mich neuen Projekten gewidmet, 2-3 Beteiligungen sicherlich auch neu aufgebaut, aber eben auch dieses Thema Unternehmertum nochmal anders beleuchtet. Und da hat mir mein Mentor, der Walter Kohl, damals wirklich sehr geholfen, der gesagt hat, Jens, du kannst businessmäßig alles machen. Beachte bitte auf die Balance zwischen Business und deiner Persönlichkeit, deinem persönlichen Wachstum. Ne? Und klar, das war ein Formel-1-Rennen damals mit Christian, was wir gefahren sind, 14 Jahre. Das hat Spuren hinterlassen, definitiv. Ne? Und die letzten 3 Jahre bin ich dann so in so eine Phase gekommen, wo ich mich auch anderen Dingen gewidmet habe. Und dann sind die Maasai in mein Leben gekommen. Also echt ein tolles, tolles Volk. Das habe ich kennengelernt über den Österreicher, den Regenerationstrainer Franz Mühlbauer von Solomon. Tja, und seitdem ist vieles anders geworden in meinem Leben. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu lange
Monolog geil, halten. Damit hast du ja schon so ein paar Eckpfeiler gesetzt.
Ja.
Und ihr könnt auch gerne hier im Plenum immer, wenn euch irgendwas einfällt, dazwischen hauen. Also wir machen das jetzt nicht wie eine klassische Podcast-Folge, sondern es ist wirklich auch wichtig, ist für euch und die Zuschauer und Zuhörer zu Hause dürfen dann auch gerade mit zuhören, was wir hier gerade machen. Ja? Also ich finde es mega spannend. Da ist ein Dude, Anfang der 2000er in Boston, sieht ein Concierge, die Concierge-Welt und sagt, mit Rich und Nice Guys hätte ich auch gern zu tun, ich mache das jetzt in Deutschland.
Mhm. Ja.
Was hat dein Umfeld gesagt, als du zurückkamst und gesagt hast, ich mache jetzt hier Concierge-Service in Deutschland, mache einen auf edel. Kannst du dich noch erinnern? So?
Ja, total. Also ich bin ja gelernter Hotelkaufmann. Ich komme schon aus dieser Hotelwelt, bin auch für Kempinski Hotels und Resorts dann jahrelang als Vertriebs- und Marketingleiter um die Welt geflogen. Also ich war mit diesem Genre, mit dieser Thematik schon irgendwo vertraut. Mir war aber relativ früh klar, dass ich nicht Hoteldirektor werden möchte. Ja, das war nicht so mein Ding. Also habe ich dieses Thema, was ich da vor Boston, das ist die Insel Martha's Vineyard, ist so eine Luxusinsel vor Boston, wo auch der Weiße Hai gedreht wurde übrigens, fand ich damals auch total interessant. Das hat mich sofort angesprochen. Ja, und die Umsetzung, ich war selber erstmal total, boah, kannst du das machen? Ist das nicht zu riskant? Aber in mir war immer schon irgendwie so ein Unternehmergehen. Ich bin als Angestellter nicht wirklich gut, glaube ich. Könnte ich nicht.
Ich glaube, das kennen wir alle hier. Niemand will uns als Angestellte haben.
Das wäre, glaube ich, nicht so klasse. Also habe ich es einfach gemacht. Scheiß drauf. Ja, ich habe damals schon viel Biografien von erfolgreichen Menschen gelesen. Und mir ist immer aufgefallen, die sind 2-3 Mal auf die Nase gefallen. Und ich habe mir gedacht, okay, was kann dir passieren? Du kannst es in den Sand setzen, dieses Ding. Aber im besten Fall wird es erfolgreich, was es dann auch hinterher natürlich geworden ist. Mein Umfeld hat es nicht verstanden. Was ich da tue. Ich bin vom Land, irgendwo bei Gütersloh, Bielefeld, die Ecke. Ja. Da ist es halt nicht so fancy. Da werden Miele, Waschmaschinen gebaut, Nobilia, Küchen werden da gebaut und dann kommt der Schlangen-Otto und will irgendwie so einen Concierge-Service mit International Business auf die Beine stellen. Ja. Aber Bielefeld ja gar nicht gibt. Bielefeld gibt es gar nicht, genau. Richtig. Und aus Gütersloh kommt der letzte Cowboy. Ne? Das Diese Sprüche kriegt man immer. Ja, aber mir war klar, ich muss sowieso raus aus dieser Welt. Ich muss andere Dinge machen. Ich habe schon gespürt, ich bin irgendwie ein bisschen anders in dem Kontext und habe es einfach gemacht. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil das war damals auch der Startschuss zu vielen, vielen Dingen, die dann im Nachgang passiert sind eben. Ne?
Und was hast du dann genau gemacht? Also Concierge Services hat er angeboten. Mhm. Und was waren so eure Offer damals? Ja. Weißt du noch?
Wir haben Kunden betreut, die entweder keine Zeit hatten, sich um irgendwelche Dinge zu kümmern, die keinen Bock hatten, simpel gesagt, sich um Dinge zu kümmern. Gärtner, Winterreifen wechseln, Geschenke besorgen, Hotels organisieren und, und. Oder die keine Ahnung oder keinen Zugang hatten zu irgendwelchen Dingen. Ahnung, Zugang ist, ich will Champions League-Final-Ticket haben. Ich möchte mit meiner Frau auf Casa Malaparte, das ist eine private Insel von der Fiat-Familie, von der Familie Agnelli, meinen Hochzeitstag feiern, aber ich bekomme keinen Zugang zu dieser Insel. Oder meine Frau hat gestern Abend bei den MTV Awards eine Handtasche von Mariah Carey gesehen und die möchte die gerne haben. liebes Agenz-CS-Team, kümmert euch bitte drum, egal was es kostet, meine Frau braucht diese Tasche. Ja, solche Dinge haben wir da.
Das hat jetzt meine Frau gehört. Sie ja, wusste das eben nicht, dass es sowas gibt und jetzt. Ah.
Ja.
Ja.
Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Was ja, also was die, jetzt die Offer waren, aber das ist ja schon so, sehr geil. Ja? Also das sind ja, ja spannende mhm. Offer, ja. Dass es also dass sowas in der Form gibt. Also wirklich ja. auch High-Ticket, sehr ja. exklusive Sachen.
Total.
Und das ging.
Auch?
Bitte?
Super Bowl kriegst du auch.
Super Bowl. Mit Sicherheit, ja. Also die Kunden waren Family Offices, also die Family Offices entweder innerhalb von Bankunternehmen oder von dieser Branche, Multifamily Offices oder vermögende Individualkunden oder auch ganz normale Unternehmen, viele Sekretäre, Sekretärinnen, die irgendwas Besonderes für ihre Chefs organisieren mussten, die dann zu uns gekommen sind. Und das Offer war, entweder sie hatten so eine Art Flatrate pro Monat, mhm. das ging dann irgendwo bei 400, 500 Euro pro Monat los, fester Retainer, und die konnten uns x-mal anrufen pro Monat und wir haben dann mit unserem Team, das waren in der Spitze, ich glaube 7, 8 Leute, die Dinge organisiert. Oder Lieschen Müller, die unbedingt mal Salzburger Festspiele, so eine ausverkaufte Show sehen möchte, die hat dann so One-Off-Tickets kaufen können, ne, wo cool. es dann Zeit und nach vermitteltem Warenwert abgerechnet wurde am Ende. Ja.
Das klingt ja jetzt gar nicht so teuer, ne? Im Endeffekt, wenn man sagt, so 400, 500 Euro für sehr exklusive Concierge-Service,
ja.
Klingt ja sogar noch attraktiv.
Ist total, ich finde ja. auch ein super voll, Angebot.
Voll geiles Offer. Und das hast du gemacht bis 2008, ne?
Die Firma gibt es jetzt noch, wird allerdings gerade abgewickelt, mhm. weil weder mein Geschäftspartner, der Mike Weiß, mit dem ich das aufgebaut habe, das nach über 20 Jahren noch weitermachen möchte. Und ja, ich auch nicht, ich habe zu viele andere Dinge mittlerweile und bin operativ eh schon mhm. durch Christian Bischoff dann auch rausgegangen aus mhm. Agent CS.
Ja. Das heißt, ihr habt die Firma Agent CS sehr groß gemacht, bis auf welches Umsatzvolumen war das damals? Kannst du was
noch? Na, so richtig groß war das nicht. Wir waren so die kleine, feine Boutique-Geschichte. Also wir sind jetzt nicht großartig über 1 Million hinausgegangen. Ne? Mhm. Wir wollten es immer klein, fein halten. Ne?
Schön, ja.
Ja.
War das vielleicht damals schon so der Ursprung, dass du sagst, ey, da habe ich so ultra viel über Menschen kennengelernt? Mhm. War das die Wurzel oder kam das erst später?
Also die Wurzel, Menschen kennenlernen, war, glaube ich, in der Hotelwelt. Mhm. Da hast du jeden Tag so viele Kontakte, im positiven wie im negativen Sinn. Ja, du bist als Hotelmensch eigentlich immer präsent
ja.
für Beschwerden jeglicher Art, aber auch für die schönen Dinge. Ne? Und das prägt. Deswegen eine Hotelschule würde ich jedem Jungen raten, auch meiner Tochter.
Cool.
Irgendwas mit Hospitality mal zu machen, ist gar nicht so verkehrt. Ja? Man cool. lernt da wirklich ganz gute Sachen. Aber natürlich im späteren Verlauf dann mit Agent CS. Logisch, du hast jeden Tag mit Kunden zu tun, du hast mit Dienstleistern zu tun. Da der Intermediär zu sein und es für alle Seiten passend oder recht zu machen, da kann man schon viel lernen.
Jens, würdest du rückblickend das Geschäftsmodell von Agent CS nochmal so wählen, also auch mit dem Retainer, 400, 500 Euro, oder würdest du mit dem Wissen von heute das Geschäftsmodell nochmal anders kreieren?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal anders kreieren.
Mhm.
Also das Geschäftsmodell ist nach wie vor wirklich genial.
Ja.
Ich finde es super, weil ich wünschte mir selber auch immer so jemanden zu haben, mhm. wie diese Agentur, die ich damals selber gegründet habe. Ja. Weil wenn du jeden Tag so viele Aufgaben hast, Gedanken hast, klar kannst du alles in dein Handy tippen und es gibt auch heute viele Apps, die es damals nicht gab. Ne? Nichtsdestotrotz, der persönliche Service von jemandem, der dich kennt, ist für mich immer um Längen besser als irgendeine anonyme App. Ne?
Safe.
Ja. Das ist so. Und ich muss da immer an meine damalige Assistentin aus der Bischofwelt denken, die Jessica. Die hat ein Jens-Manual angefertigt. Alles das, was sie an Mustern bei mir erkannt hat, was will er nicht, wann will er es definitiv nicht, das hat die in ein Riesendokument geschrieben. Und ich habe dieses Dokument hinterher mal gelesen. Das war irgendwie wie so ein Jens-Wiki. Oh, ja, und sie musste eigentlich nur
hey, noch mal, das da brauchen wir.
Das ist eine super Idee, wenn ich morgens ins Büro gekommen bin, dann musste ich sowieso bei ihr immer erst halten, musste mich bei ihr vor den Schreibtisch da in den Sessel setzen, hat sie mir einen Kinderriegel hingelegt, weil das finde ich halt super. Und dann haben wir 5 bis 10 Minuten gequatscht über den Tag. Ja. Und alles, was ich so gesagt habe, hat sie, was relevant war natürlich, hat sie in dieses Jens-Manual reingetippt. Hat ihr die Arbeit erleichtert hinterher, ungemein. Und ich musste mir nicht andauernd den Mund fusselig reden, das x-te Mal die Sachen zu wiederholen. Finde ich richtig geil.
Wenn man das heute in eine KI geben würde, was würde daraus entstehen? Das wäre Wahnsinn.
Mega. Ne? Also, richtig cool.
Oh, also es wäre unfassbar cool. Gut. Ja? Aus dem Jens-Wiki würde ja ein Imperium werden, ja? Das, also, wenn du es überhaupt noch wollen würdest heute. Ja. Also, sehr spannend. Okay, und dann hast du Christian kennengelernt. Wie, wo, was ist eure Reise losgegangen?
Mit AgentCS, dem Concierge Service, waren wir in den Medien, Wirtschaftswoche. Dann kam ein Anruf damals von Dale Carnegie, von dem Institut in Deutschland, Dale Carnegie Deutschland GmbH hießen die, glaube ich, saßen in München. Die wollten gerne ihre Seminare an die AgentCS-Kunden über uns verkauft wissen. Wo ich dann aber gesagt habe, nee Leute, wir haben so geniale Kunden, so hochwertige Kunden, denen kann ich nicht mit irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren kommen, dann bin ich ja sofort raus und habe die ganzen Kündigungen auf dem Tisch. War auch nicht, glaube ich, ganz charmant, habe also den Hörer aufgeschmissen, mehr oder weniger. Aber der Verkäufer war super damals, der hat mir einen Gutschein geschickt über ein Seminar, was damals um die 3.000 kostete. Mhm. Ja. Das hieß High Impact Presentations. Es war ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Nach vorne eine Rhetorik. Innen drin war es ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und da habe ich mir gedacht, okay, das guckst du dir mal an. Kannst ja nur von profitieren. Ich saß in Frankfurt, das Seminar war in München. Bin also hingefahren. 2 Tage ging das, Samstag, Sonntag. Komme Samstagmorgen da an, sitzen da 3 Leute und ich. Also 4 Leute. Ja? Sehr, sehr klein. Und 2 Trainer für 4 Leute.
Crazy.
Was ist denn das hier? Ja. Eine Haupttrainerin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, und ein Assistenztrainer, groß, 2,02 Meter, der so seine Trainer, die ersten Schritte wahrscheinlich da gemacht hat damals. Ne? Und ja, dieser Trainer war Christian Bischoff. Mhm. In der Mittagspause am Samstag setzt er sich neben mich und sagt, wir beiden arbeiten zusammen, egal was passiert. Und da habe ich gesagt, ja, können wir machen, aber lass uns noch mal nach dem Seminar reden. Ja, und wie Christian so ist, ja, auch krass in der Umsetzung, sehr, sehr straightforward. Am Montag habe ich ihm dann einen Vertrag von AgentCS geschickt mit einem monatlichen Retainer. Er ist Kunde geworden bei AgentCS. Die ersten Christian-Bischoff-Seminare, da hat sogar AgentCS auch die Organisation gemacht, die Rechnungen geschrieben, also die Teilnehmer-Seminarrechnung. Bis das irgendwann zu groß wurde und unsere Steuerberaterin gesagt hat, hier macht man eine Ausgründung, das macht so keinen Sinn, das verlängert nur eure Bilanzsumme unnötig bei AgentCS. Ja, und dann haben wir die Firma gegründet.
Witzig, das heißt also, im Grunde ging es um Eventvermarktung im ersten Step, also da kam ein junger Mann, der gerade Basketball gescheitert war, beziehungsweise Basketball aufgegeben hat, durch Verletzung, glaube ich, war es ja.
Ja, ja.
Und der Traum ging verloren und sagt, ich werde jetzt Trainer. Und auf der anderen Seite gab es jemand, der hatte Zugänge.
Ja.
Ja, der hatte Zugänge zu Märkten. Und ihr beide habt einfach, ich sage jetzt mal, ein Joint Venture gemacht. Und ihr sagt, ja, ich vermarkte dich. Sehr spannend.
Also ich war die eierlegende Wollmilchsau für Christian.
Für ihn, ja.
Natürlich. Also Christian ist aus den USA zurückgekommen, hat schon die ersten Gehversuche als Trainer gehabt in Bamberg in der Basketball-Bundesliga, ist dann ja rausgeflogen. Dann war es für ihn nochmal eine große Krise. Er hat überlegt, was er macht. Und dann gab es diesen Herrn Haider in Bamberg, so hieß er, glaube ich, oder so heißt er, der ihm gesagt hat, hey, du hast so eine Aura, du hast so eine geniale Gabe, Menschen zu begeistern. Überleg doch mal, ob du Speaker wirst. Ja, und dann hat er angefangen, Speaker-Gehversuche, die ersten Auftritte zu machen, hat seine Schultour damals begonnen. Ja, und das war der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben. Und er brauchte jemanden, dem er erzählen konnte, was seine Vision ist und der verrückt genug ist, um zu sagen, ja komm, wir machen das und nicht sagt, hier, du hast es doch nicht mehr alle. Ne? Weil wir hatten schon echt große Visionen, es war schon echt krank.
Magst du teilen, was so damals so die Vision war, als ihr so zu zwei junge Rabauken, ihr wart ja noch nicht mal 30 dann wahrscheinlich.
Nee, ja, um die 30.
Um die 30, ne?
Ja.
Ja, ja. Junge Rabauken kommen zusammen und wollen die Weltherrschaft, oder wie war das dann?
Ja, na, es gab ja vorher schon Jürgen Höller, gibt es ja heute immer noch natürlich, ne? Aber seine erste Karriere, sage ich mal, von Jürgen, der hat ja schon damals die Westfalenhalle mit vielen Leuten und so gefüllt. Das wollten wir auch, nur anders und größer.
Ja. Einfach größer. Also richtig schöner Ego-Trip, oder wie war das so, würdest du heute sagen?
Ja, ja, wir haben halt irgendwie gedacht, 2000, 3000 Menschen ist schön, aber es gehen doch auch 10. Oh, ja. Ja, warum sollen wir uns mit 2000 begnügen? 2000 hatten wir dann ja auch kurz vor Corona 4-5 Mal im Jahr, das war für uns die Pflicht. Ne? Mhm. Größere Events, dann in der Dortmunder Westfalenhalle mit 5.500 Leuten, das hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss man sagen. Ja, also wir hatten Visionen, wir wollten Menschen verändern, Menschen bewegen, Menschen inspirieren und zwar auf eine Art und Weise, nicht im Seminarraum, ja, mit Kaffeepause und so, wie man es kennt in kleinen Seminaren, sondern wir wollten Entertainment. Das sieht man, deswegen haben wir zu unseren Events intern auch eher Shows gesagt. Mhm. Da standen Riesenbühnen wie bei einem Musikkonzert. Ich weiß nicht, vielleicht war schon mal jemand bei uns auf dem Event. Das ist der Ding zu machen, habe ich einmal live gesehen. In Bregenz. Geiles Seminar. Perfekt, ja. Genau, in der Werkstattbühne. Eine meiner Lieblingshallen sogar, weil sie super zu bespielen ist. Schön schwarz, du musst nicht groß was machen. Da gehen, ich glaube, 2400 Leute rein. Die haben wir pickepacke voll gemacht. Mhm. Zu voll. In Bregenz hatte ich nämlich richtig Angst. Da sind morgens um 9 am Samstag, weil außen die Leute noch gestanden haben. Es gab keine Sitzplätze mehr. Und die Feuerwehr macht einem auch ganz schnell mal das Licht aus oder das beendet das Seminar, wenn die Sicherheit nicht gegeben ist. Das war in Bregenz immer ein bisschen heikel.
Das,
ja.
Spannend. Bregenz, 2400 Leute. Also 2008, Joint Venture, wir starten. Und 2020, sagst du, 2019 waren die Halle voll mit 1000. Ja. Hört sich ja jetzt erstmal auch für eine lange Wegstrecke an, 14 Jahre.
Definitiv.
Vielleicht mal, was ist da passiert? Also gab es da so, insbesondere am Anfang, auch so Phasen, wo du sagst, boah, was habe ich hier nur begonnen? Wer ist dieser Vogel hier? Warum hast du das angetan? Also nimm uns mal ein bisschen mit, auch in die Phasen, wo du sagst, oh no way, das hier lass mal besser.
Ja. Also die ersten 5-6 Jahre waren wir auch dreimal kurz vorm Aus, das muss man wirklich sagen. Also wir haben diese Kurve hoch, runter extrem erlebt. Also es war ja nicht so einfach in Deutschland, solche Seminare, ja, wo man springen muss, wo man schreien muss, wo man tanzen muss, singen muss, auf die Bühne geht, sich coachen lässt vor 2000 Leuten. Das sind die Deutschen einfach nicht so richtig gewohnt, ja. Wir hatten aber das große Glück, eine Community, eine wachsende Community aufzubauen, die uns dabei geholfen hat und auch uns immer motiviert hat, weiterzumachen, auch wenn es mal nicht so gut war. Ne? Und dann ging es, nachdem es im Tal war, ja, so Stagnation, gab es auch immer wieder einen guten Relaunch. Die ersten 5 Jahre sind wir auch immer unter dem Radar so ein Stück weit haben wir operiert, weil wir noch sehr viel probiert haben. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir haben immer wieder kleine Stellschrauben, haben unseren Produktkanal angepasst, haben unser Marketing, die Botschaften, alles, was mit Positionierung auch zu tun hat, Zielgruppen, sind wir alles durchgegangen. 5 Jahre immer wieder angepasst, bis wir dann irgendwann den Tipping Point hatten, wo es dann auf einmal über 1000 Teilnehmer ging, 1500, 2000. Das ging dann auch relativ zügig. Aber diese Stellschrauben zu drehen, das war so die erste Zeit, 5-6 Jahre.
Das finde ich super spannend, weil ich glaube, da können viele da draußen jetzt andocken. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du nicht diesen Drive gespürt hast, diesen Flow, es fließt, sondern es gab immer Widerstände.
Ja,
welche Form der Widerstände hast du damals in eurem Projekt wahrgenommen, dass es sich eben nicht mit 1000 Leuten, sondern vielleicht nur mit 50, 100, mit Krampf vielleicht mal 300 oder so, muss ja so gewesen sein. Mhm. Also welche Widerstände waren das, was dich dann zum nächsten Schritt, zum Beispiel leichtes Umpositionieren, geführt hat. Wie würdest du das beschreiben? Ja.
Also erstmal natürlich der Preis.
Ja.
Merkst du sofort, ob du 595 Euro für ein Seminar nimmst oder wie wir es zum Schluss gemacht haben, um die 197 Euro. Mhm. Hat diese Preiselastizität ist enorm. Die ersten Seminare, wir sind nie so über 500 Teilnehmer hinausgekommen. Das war aber blöd, weil wenn du eine große Halle buchst, wie Sparkassen Arena Landshut oder Big Box in Kempten oder Werkstattbühne in Bregenz und da sitzen nur 500 Leute drin, dann sieht das echt doof aus. Da brauchst du viele Vorhänge und viele Raumteiler, Blumen, die die 500 Teilnehmer nicht verloren aussehen lassen. Also Pricing war ein Thema, dann die richtige Zielgruppe. Die richtige Zielgruppe eher die Pain, also weg von Orientierten, die Schmerzen haben, denen es richtig scheiße geht. Oder die hinzu, also die Potenzialorientierten. Das ist ein Riesenunterschied. Die einen großen Schmerz haben, die zu erreichen, ist vielleicht einfacher, weil die müssen ja irgendwas tun. Aber die Bereitschaft, wirklich Geld für dein Produkt auszugeben, ist bei denen wahrscheinlich viel geringer als Leute, denen es schon gut geht, die auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 sind, die jetzt von 0 oder 1 auf eine 10 wollen, also 10x. Ja?
Absolut.
Da haben wir vielleicht anfangs ein paar Fehler gemacht, aber logisch, wir wussten es ja alle nicht besser. Keiner von uns hatte jemals vorher sowas gemacht und da mussten wir halt rausprobieren. Und im Marketing ist es ja so, wenn du immer nur pain-orientiert kommunizierst, dann ziehst du natürlich auch die Leute an. Ja, wir hatten irgendwann mal einen Teilnehmer im Seminar, der war spielsüchtig, also Spielhallen und so weiter. Daraus haben wir ein Testimonial-Video gemacht. So, im nächsten Seminar hatten wir 10, 20 Spielsüchtige da. So, Spielsüchtige geben aber lieber ihr Geld in der Spielhalle aus, als für Folgeseminare bei uns. Ja, doof. Wenn wir aber kommunizieren, hey, du bist gut unterwegs, dir geht's gut, du hast ein geiles Business und willst jetzt 10x und wir haben die Strategien, die Maßnahmen, wir sprechen über dein Mindset, wir sprechen über deine Fitness und so weiter, dann dockst du da ja an. Und die Leute, die schon erfolgreich sind und Budget haben, ja, die geben es natürlich auch gerne dann für sowas aus. Und wir wollten aber nicht nur die Erfolgreichen, sondern wir wollten ja auch den anderen helfen. Nicht den Therapiefällen, die kurz vorm, ja, von der Depression stehen. Ist schwierig, da der Grat ist sehr schmal. Kann ich Storys erzählen, was da bei uns passiert ist, ohne Ende. Die darf ich in der Öffentlichkeit gar nicht erzählen.
Das glaube ich sofort.
Ja. Aber sich da gut einzutarieren, das war schon eine gute, große Aufgabe.
Ich finde es an der Stelle spannend, weil das ja auch ein schmaler Grat ist. Wir hatten heute Morgen das Thema hier Investition ins Marketing. Mhm. Ja, was ist eigentlich Testbudget? Mhm. Ja, was ist, ihr musstet testen.
Ja.
Wen holen wir uns jetzt beim nächsten Event hier rein? Das heißt, man hat ja auch immer einen Zwischenraum von Event zu Event. Mhm. Liegen wir damit richtig? Hat das euch auch vielleicht sogar in Phasen wirklich bedroht? Das heißt, wenn das jetzt nicht so funktioniert, dann geht uns das Cash aus auf Dauer, kurzfristig. Mhm. Wie habt ihr da Entscheidungen getroffen? Wie habt ihr das gemacht?
Also erstmal, wir hatten natürlich einen massiven Druck. Wenn wir unsere Seminarplanung gemacht haben und die 2000er, 3000er Events, da brauchst du große Hallen dafür. Und wir haben ungefähr 4 bis 8, glaube ich, im Extremfall große Seminare pro Jahr gemacht. Das heißt, ich habe die Hallen 2 Jahre lang im Voraus schon kontrahiert, habe die Verträge gemacht, so, und hatte schon mal die Fixkosten der Hallen am Hals.
Ne? Absolut.
So, und dann ging das ganze Spiel los. Da musste ich knapp 25.000 Seminarkunden pro Jahr generieren über Marketingmaßnahmen und. Du weißt selber, wie es läuft. Früher war das ganze Paid Advertising und PPC noch ein bisschen anders. Ja? Denn da war die Gleichung, du gibst 1 Million aus und holst 4 Millionen Umsatz hinten raus. Mhm. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders. Ja? Mhm. Das Game haben wir aber schon damals gemerkt. Das ist ja jetzt keine kurzfristige Erscheinung erst. Das ganze digitale Marketing, die Kosten werden immer höher. Und die Margen immer geringer leider. Deswegen machen ja auch viele der Großen dies Jahr zum Teil viel, viel weniger Seminare oder sogar gar keine Seminare.
Absolut.
Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber denn natürlich sagen die, ich wechsle auf digitale Produkte. Ja, aber weil offline physische Produkte nicht mehr so gut funktionieren. Ja? Kleine, feine Rahmen, ja, so auch wie hier, super intensiv, das bringt den Leuten was. Große Audienzen, ja, super, nettes Event, Show, Konzert, wie auch immer. Event halt. Aber die Wirkung, der Wirkungsgrad von kleineren Formaten, deswegen mache ich meine Bootcamps auch immer maximal 15, 20 Leute.
Absolut.
Mehr nicht.
Ja. Macht total Sinn. Wenn du jetzt jemandem, der noch keine Events gemacht hat, vielleicht Online-Events logischerweise, Online-Workshops, wie kriegt der die ersten 100, 200 Leute in so einen Saal rein? Wie kriegt er die bewegt? Mhm. Also würdest du sagen, Community ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Definitiv, ja.
Wie würdest du rückblickend so die drei Eckpfeiler, welche bräuchtest du da, dass das ein Modell werden könnte?
Ja. Also Christian und ich haben dieses Thema Reverse Engineering relativ gut und intensiv betrieben damals. Mhm. Wir haben uns also überlegt, wo wollen wir hin? Wir hatten eine Vorstellung von Größe, von Umsatz, von allen Dingen, die dazugehören und haben uns überlegt, rückwärts, welche Eckpfeiler, wie bei einem Slalomlauf, müssen wir umschiffen, um dahin zu kommen. Und wir haben dieses große Ziel runtergebrochen in kleine. Das Schulengagement war ein wichtiger Eckpfeiler, weil die Vorträge waren ja nicht nur morgens vor den Schülern, sondern auch abends vor den Eltern. So, und abends bei den Eltern haben wir mit einem Freebie gearbeitet, was sie gegen hinterlassen. Der E-Mail kennt heute jeder. Früher war das noch, oh, das ist aber toll, was ihr da macht. Ja, ihr sammelt E-Mail-Adressen. Ja. Aber es war wirklich so, wenn dann 500 Eltern abends da saßen, hatten wir locker 300, 350 E-Mail-Adressen gesammelt. Okay, ja. Und wir wussten, wenn wir Schultage 4 bis 8 Mal pro Monat haben, steigt unsere Liste. So, und ab einer gewissen Größenordnung von Datensätzen haben wir dann angefangen, die Kunst ein Ding zu machen, hieß es bis zu Corona. Vorher, ganz am Anfang, hieß es, ich will, ich kann, ich werde, das Seminar. Ist ganz lustig. Das war also eine Strategie. Die nächste Strategie war, ich bin ja Vertriebler ursprünglich auch, und habe mir eine Liste gemacht von Unternehmen. Das waren 500 Unternehmen in der Excel-Liste. Die habe ich angerufen, kurz und klein. Mhm. Wie wirklich Vertrieb ich damals gelernt habe. Ich bin ja auch bei O2 eine Zeit lang gewesen, habe also Handys verkauft. Und ich habe jeden Tag 10, 20 Kunden angerufen und habe so lange gebohrt, bis ich entweder ein Ja oder ein finales Nein bekommen habe. Ne?
Das heißt also, erste Säule war im Grunde, wir gehen irgendwo hin und sprechen for free, wo viele Menschen sind, Zielgruppe, um Liste aufzubauen. Zweite war tatsächlich
Unternehmen,
ich rufe an, ich rufe an. Eine Liste von interessanten Unternehmen, interessanten Menschen, ich rufe die alle an und hole jeder auf dieses Seminar.
Ja.
Sehr geil.
Dann Multiplikatoren.
Multiplikatoren.
Wir haben mit Multiplikatoren und Kooperationspartnern gearbeitet. Natürlich wussten wir, dass diese ganze Network-Marketing-Bubble affin sind für Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Also habe ich mir die 10, 20 größten Network-Marketing-Unternehmen rausgesucht und habe mit denen angebandelt, bis ich es geschafft hat, dass Christian dann irgendwann vor 10.000 Frauen in Wels auf einem Jahreskickoff bei Ringana gesprochen hat. Mhm. So, und wenn da 10.000 Frauen oder vielleicht auch 5 Männer dabei, ja, wirklich so, war das lustigste Event, da bin ich sogar mitgeflogen,
fand ich ganz witzig.
Dann kriegst du hinterher E-Mail-Adressen in die Datenbank. Ja? Dann muss man nur aufpassen, dass die eigenen Events nicht zu Vertriebsseminaren von diesen Network-Marketing-Unternehmen werden. Mhm. Die kommen dann schon mit Flyern und legen die dann überall aus auf deinem Event.
Mit Sack und Pack, ja. Und akquirieren jeden, der noch nicht da ist. Ja?
Ja. Sehr gut. Das war eine nächste Strategie. Dann so Konferenzen, heute heißen sie Greater Event oder Flow Summit von Unity. Das gab es ja damals auch schon, aber in einem viel kleineren Rahmen. Da haben wir auch geschaut, dass wir dann Auftritte haben, um die Bekanntheit nach und nach zu steigern. Dann ist irgendwann diese diese Online-Kongress-Strategie gekommen von irgendwelchen Anbietern. Da hat irgendjemand Seminare gegeben, wie man Online-Kongresse organisiert. Da habe ich pro Monat locker 20 Anfragen für irgendwelche Online-Kongresse bekommen, die Christian dann als Speaker haben wollten. Natürlich gratis, weil es ist ja super für uns, deren Exposure zu bekommen. Wir haben uns dann ein, zwei gute rausgesucht, wo wir aufgetreten sind. Ja, das waren so die Kernstrategie. Und klar, dann kam Social Media dazu, Podcast. Mhm. Unsere erfolgreichsten Dinge waren YouTube, Instagram und der Podcast.
Interessant, ja.
Definitiv. Da haben wir dann vollen Fokus draufgelegt.
Auch sehr trusthaltig, ne? Sehr vertrauenswürdig, die Kanäle, ne? Weil das Bewegtbild schon damals war.
Ja. Genau. Und wir hatten einen sehr klaren Themenstern. Also Themenstern können wir separat nochmal drüber sprechen.
Ja, sehr spannendes Thema. Ja.
Für mich das Wichtigste, das A und O. Was wir kommunizieren, mit welchen Pains und welchen Gains wir das kommunizieren. Und die Nummer haben wir dann hinterher mit Freebies, dann hatten wir so ein Marketing-Flywheel. Ziemlich smart, also sehr systematisiert. Ne?
Also das war ganz weit weg von Zufall. Am Anfang war es Trial and Error, höre ich raus. Aber in dem Moment, wenn was funktioniert hat, wurde es beibehalten und systematisch integriert.
Ja, also definitiv.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Integriert bedeutet dann auch skaliert.
Ja, wenn wir gesehen haben, es funktioniert. So ähnlich wie die Leute, die Media Buyer das machen, wenn die sehen, eine Ad läuft gut, ja, dann hauen sie da richtig Budget rein.
Ja.
PPC ist natürlich dann auch ein großes Thema. Ja. Es gibt natürlich ein, zwei so wirklich markante Punkte in der Wachstumsgeschichte von der Christian Bischoff GmbH, wo zum Beispiel der Raoul Plickert, ja. Ich meine, es behaupten viele, sie hätten Christian Bischoff groß gemacht. Raoul ist wirklich einer, der es wirklich mit behaupten kann, weil er schon uns maßgeblich unterstützt hat. Das muss man sagen.
Spannend. Also, du hast das Unternehmen, wann hast du das Unternehmen verlassen?
Corona, 2022 war das.
2022. Also man könnte ja eigentlich sagen, ihr habt das auf den Peak geführt. Und vielleicht mal so ein paar Rahmenparameter. Wo habt ihr damals gestanden? 16 Jahre sind es dann gewesen, im Grunde gemeinsamer Weg.
Ja.
Was waren so die Rahmendaten in 22? Ich meine, die Rahmenbedingungen kennt jeder. Ja, ihr seid dann in die Online-Welt. Ich glaube, dann sind die Seminare explodiert. Ich kann mich erinnern, also da waren es ja nicht mehr 1000, die in einem Raum saßen, oder 2000, sondern es waren ja dann auf einmal zigtausend wahrscheinlich bei den Seminaren. Wie ist, wie ist der Rahmen dann gewesen?
Also wir hatten vor Corona knapp 12 Millionen Umsatz. Ich meine, das sind ja Zahlen, die öffentlich auch verfügbar sind. Wir hatten 45 Angestellte, die in Frankfurt bei mir im Büro saßen. Also für einen Seminaranbieter ein relativ guter Umsatz. Wir hatten natürlich auch vernünftige Renditen mit unserem vierstufigen Produktkanal. Nicht am Frontend, aber hinten raus dann in den tieferen Produkt.
Das ist vielleicht ganz wichtig. Stufen. Am Frontend gar nicht so viel Rendite, sondern im Backend lag die Rendite. Das ist also für jeder, der jetzt zuhört. Man meint ja immer heute, man muss direkt, der Lead, der muss schon, danach muss schon profitabel sein. Aber ich glaube, das Game ist vorbei. Ja? Das war schon damals vorbei, wie du es jetzt gerade beschreibst. Das heißt, es wurde erst im Produkt 2, 3, 4 profitabel,
wenn ich das so höre. Ne? Ja, ist richtig. Also im Frontend, im ersten Produkt, nach den Freebies natürlich, gab es dann dieses große Event. Ne? Also 2 Tage lang Christian Bischoff und unsere Produkte, unsere Welt kennenlernen. Wir waren nie negativ. Also dafür, meine, die Christian-Geschichte ist ja auch öffentlich. Sein Vater hat sich wegen Geldes suizidiert. Und da sitzt schon was in einem Menschen drin, dass du keinen Bock hast, Schulden zu machen. Ja? Und ich bin konservativer Westfale, ich habe auch keinen Bock auf Schulden oder rote Zahlen. Also waren Christian und ich da uns relativ einig, dass wir am Frontend nicht wie andere Große das machen, erstmal drauflegen und dann diesen riesen Verkaufsdruck haben, in die zweite Stufe zu konvertieren, damit du in die grünen Zahlen kommst. Das gab es bei uns nicht. Gab ein Event, wo ich richtig geschwitzt habe, dass wir in die roten Zahlen kommen. Das war in Brandenburg, Potsdam damals. Ich weiß nicht mehr, wie diese Halle hieß. auf einmal mussten wir Dieselaggregatoren kaufen oder buchen, weil in der Halle kein Platz mehr war und wir brauchten externe Zelte. Also die Kosten sind massiv hochgegangen auf einmal. Aber wir haben wirklich nur einen schmalen Gewinn in der ersten Produktstufe gemacht. Der größere Gewinn, womit wir dann auch Team und was weiß ich alles finanziert haben, kam dann wirklich erst in der zweiten und dritten Stufe. Wobei in der dritten und vierten Stufe man auch wieder berücksichtigen muss, dass wir externe Speaker, externe Experten mit reingenommen haben, weil insgesamt liefen pro Jahr unter der Brand Christian Bischoff ca. 50, 60 Seminare, wo aber nicht immer Christian auf der Bühne stand. Ja, er hatte seine
verschiedene Seminare.
Ja. Ich kann euch den Funnel gerne später mal zeigen, weil das ist super interessant. Wir haben den ja bis ins Kleinste verfeinert hinterher. 55 Seminare macht niemand. Das sind ja auch mehrtägige. Christian hatte 55, 60 Bühnentage.
Viele Parallelveranstaltungen und so weiter. Ne?
Genau. Ja. Jedes Wochenende lief irgendwo was. Das war mal ein Geldseminar mit Philipp Müller. Das war mal ein Aufstellungsseminar mit der Andrea Hetterich oder dem Wolfgang Kraus, der mittlerweile verstorben ist. Oder das war ein Train-the-Trainer-Seminar mit mir, der Schlangenmutter, der 4, 5 Tage irgendwas erzählt. Und. Also Brand Christian Bischoff, aber darunter spezielle Seminare, je nachdem, worum es geht. Ne?
Ja. Sehr, sehr spannend, finde ich. Wir kommen nachher auch bei den Fragen von Zuhörern zur Brandentwicklung, weil ich meine, wenn man so einen Impact setzt, zigtausende von Menschen pro Jahr begeistert, 12 Millionen generiert, so viel Trust hat, dann muss eine Marke funktionieren. Da komme ich dann gleich nochmal zu, weil ich weiß, dass hier keine Fragen zu deinem Engagement nach Christian Bischoff sind. Da würde ich den Bogen ganz gerne rein von der Lebenslinie mal schließen. 22 bist du raus. Warum?
Also wenn du 14, 15 Jahre immer das Gleiche machst, dann musst du mal überlegen, ob du das auch noch weitermachen willst. Man kennt ja diese 7-Jahres-Zyklen und bei mir passte es. Corona kam für Christian, genauso wie für mich, wirklich gelegen. Hört sich blöd an, aber wir beide hatten die Chance zu hinterfragen, wollen wir so noch weiterarbeiten, wollen wir das Gleiche machen? Weiterhin. Wir hätten auch die nächsten 10 Jahre noch so arbeiten können. Aber es wäre weder für ihn noch für mich gut gewesen.
Darf ich da reinfragen? Weil, also, will ich so weiterarbeiten? Die Frage beantworten ja viele für sich nein. Aber was ist es, dieses So? Was ist dieses So? Was wolltest du vielleicht nicht mehr?
Also, ich hatte 45 Leute jeden Tag um mich rum. Ich saß in Frankfurt, beziehungsweise im Umfeld von Frankfurt. Wobei ich eigentlich diese Umgebung hier draußen mit Bergen viel, viel cooler finde mittlerweile. Ich war jedes zweite Wochenende in irgendeiner Halle unterwegs, habe von morgens 6 Uhr teilweise bis abends 11, 12 Uhr in der Halle gestanden, das Ganze organisiert. Wir hatten einen massiven Druck. Wir haben gesehen, die Welt im Seminarbusiness verändert sich. Und gut, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste, ja, heute bin ich 53. Ich habe mich dann wirklich ehrlich hingesetzt und überlegt, wie will ich eigentlich die nächsten 10, 20 Jahre meines Lebens verbringen? Immer noch Landshut, Sparkassen, Arena, Big Box, Kempten, Westfalenhalle, Dortmund. Oder will ich mal in die Berge gehen? Ne? Das war meine Sichtweise. Wobei zum Trennungsprozess kann ich gerne noch 2, 3 Sätze hinterher sagen, super schwierig. Also mir ist es echt schwer gefallen, dieses Loslassen einer Brand, die du selber so massiv mit aufgebaut und begleitet hast. Für Christian, aus Christians Sicht, er ist Christian Bischoff. Ja, er kann jetzt nicht auf einmal sagen, er macht was, könnte er vielleicht machen.
Das ist jetzt Gustav Ganz, das geht jetzt schwierig. Das ist
komisch, ne?
Ja, das.
Aber er braucht natürlich ein Management, das zu 100% hinter ihm steht und zu 100% motiviert ist, das zu tun, was wir die letzten 14 Jahre getan haben. Und da hat er dann auch entschieden für sich, hey, da braucht es vielleicht mal frischen Wind rein. Und vielleicht auch er selber hat ein Stück weit gedacht, er möchte nicht mehr diese Verantwortung haben, 45 Leute, selbst wenn ich die Firma geführt habe. Wir waren beide Geschäftsführer. Ja. Es war auch seine Verantwortung. Ne? Und so hat er dann ja auch Gespräche geführt mit anderen Anbietern und wissen alle, wo er heute gelandet ist. Das ist super. Ja, er kann sich mehr in die Richtung entwickeln. Sieht man ja auch eine rasante Weiterentwicklung die letzten 2-3 Jahre, die er schon immer wollte. Und es ist für alle am Ende eine Win-Win-Situation geworden. Ja.
Was hast du heute mehr, wonach du dich damals gesehnt hast? Was hat die Brücke ins neue Leben vielleicht sogar geschlagen?
Ja, also erstmal wohne ich in einer anderen Umgebung, Natur. Ja. Mhm. Das ist für mich jetzt in dem Abschnitt viel, viel cooler. Ja, nicht mehr so viel Beton um mich rum zu haben, sondern Bäume, Berge und so weiter. Die Verantwortung und der Druck ist runtergegangen, massiv. Ja, ich war operativ jeden Tag der Erste im Büro, abends oftmals auch der Letzte, ne? Weil du hast ja Bock. Mhm. Ich war ja richtig positiv verrückt in diesem Business, sonst hätten wir das beide nicht so aufbauen können, wie wir es aufgebaut haben. Ich würde sagen, heute habe ich ein entspannteres Leben, auf jeden Fall. Witzigerweise arbeite ich mehr, gefühlt. Ja, intensiver, glaube ich. Ich sitze zu Hause in meinem Homeoffice, glotze auf die Berge, habe nicht mehr so viel Ablenkung drumherum und habe halt auch mehr fokussierte Arbeitszeit. Das ist etwas, was mir brutal aufgefallen ist, dieses Ausschalten, Eliminieren von Ablenkung und dieses fokussierte Arbeiten an weniger Themen, war für mich ein absoluter Gamechanger. Wie ich jetzt heute mit meinen Klienten arbeiten kann, macht mir auch viel mehr Spaß, weil ich merke, da kommt viel mehr bei rum. Ja? Ich kann meine Wirkung, ich weiß ja um meine Wirkung, ich weiß, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann.
Ich finde es spannend. Du sagst, es kommt mehr rum. Es ist sehr schwer jetzt im Hirn eines Rationalisten zu sagen, Moment mal, die haben da Zehntausende von Menschen pro Jahr begeistert. Mhm. Die haben einen riesen Impact, würde man heute sagen. Einen riesen Füllenhallen. Und du sagst, jetzt habe ich mehr Wirkung.
Ja.
Was bedeutet das?
Ich kann
wie schlägt sich das bei dir, ich sag mal, vielleicht sogar seelisch nieder?
Also für mich ist es natürlich viel erfüllender, heute so zu arbeiten, weil ich merke, wenn ich pointierter arbeiten kann, fokussierter, fühle ich mich auch viel besser. Das, was wir in der Bischofswelt aufgebaut haben, war ein massiver Energieaufwand. Das ist so wie Aktienkurse. Rauf, runter, 3 Schritte vor, 4 zurück, 2 Schritte vor, 1 Schritt vor, dann wieder 3 Schritte zurück. Das ist ein ewiges Hin und Her. Das ist kräftezehrend.
War das eine Sucht?
Ja, wir hatten halt Ziele. Also, wenn du dich mit Christian hinsetzt und Ziele besprichst, dann ist nicht die Frage, ob du die erreichst.
Sondern nur wie und wann.
Ja.
Und wann ist auch nicht so.
Ja, wir waren meist früher dran. Ja. Das Ding ist, wir haben immer schon gesagt, ey, lass uns aufpassen, was wir uns für Ziele setzen. Das ist brutal. Christian und ich sind beide so positiv verrückt, um das zu machen. Aber du brauchst ja auch ein Team. Und das ist, ich stelle ja immer gerne das Team auch in den Vordergrund. Klar gibt es einen Bischof auf der Bühne, den Protagonisten, supergeil, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt keinen, der das so macht, wie Christian in meinen Augen. Dann brauchst du einen Schlangenotto, der die ganze Bande zusammenhält, der sie organisiert, orchestriert. Ja, aber dann brauchst du auch noch die Bande, die das mitgehen. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht ein normales schraubenproduzierendes Gewerbe, wo man morgens um 9 hingeht, abends um 17 Uhr vielleicht schon nach Hause geht. Das war ja bei uns komplett anders. Ja, und wenn die Seminare sind, das, was nach außen so schön aussieht für den Teilnehmer, ist ein Wahnsinnsaufwand.
Ja.
Wenn du siehst, wie viel LKWs der Bender anschleppt an Technik, absolut, alleine der für den Aufbau der Bühne, Licht, Sound und so weiter.
Ja.
Das ist ein Rattenschwanz, der dahinter steckt. Das ist
ein absoluter Rattenschwanz. Ja. Und gerade, wenn du sagst Team, weil ja viele da draußen auch im Team Hiring sind. Und ich weiß das auch aus unserem Unternehmen. Es ist immer Diskussion, wer macht am Wochenende irgendwelche Events, Überstunden, zählt doppelt heute, Arbeitsrätschen noch dazwischen. Wie hast du das gehandelt? Weil ich muss diese Frage stellen jetzt, weil sie liegt schon jetzt hier auf dem Tableau. Wer sind denn da die Dream-Team-Mitarbeiter? Was sind das für Leute?
Ja. Also das war mein größtes Lernfeld, neben gefühlt 20 anderen. Mhm. Ja. Aber ich meine, Teamführung, Teamaufbau ist schon echt, ist eine große Herausforderung, fand ich. Weil ich auch nicht immer der Mensch war, der ich heute bin. Klar, wenn du Ziele definierst und du hast Leute dabei, die nicht A-Player sind oder sogar A-Plus-Player, dann ist es halt schwierig. Ja? Das fällt sofort auf. Und da war ich sicherlich auch nicht immer der angenehmste
Gesprächspartner.
Mensch. Mhm, genau. Ja, weil wir einfach dieses Ziel vor Augen hatten.
Habt ihr dann so ein Credo, bewusst oder unbewusst gehabt, wer nicht fürs Ziel geht, weg?
Das hat sich zwangsläufig so ergeben. Ja. Ob ich das wollte oder initiiert habe, dieses geht weg, oder sie oder er sich gar nicht wohlgefühlt hat bei uns und freiwillig gekündigt hat, gab es alles. Ne? Wir hatten schon anfangs eine gute Fluktuation drin. Und diese Fluktuation, mit der klarzukommen, hat mich ja wieder brutal Energie auch gekostet. Neue Leute einarbeiten, immer wieder umorganisieren und, und. Und da gab es schon ein paar Fehler. Ich habe anfangs vermutlich zu schnell eingestellt, die falschen Leute. Auch Leute eingestellt, die ich mochte, aber nicht die, die ich gebraucht habe. Auch ein großes Learning für mich. Weil ich dachte, klar, Unternehmertum ist geil, wenn du ein super Team hast und du möchtest alle mögen und mit jedem abends ein Bier oder Wein an der Bar trinken wollen. Ist aber nicht unbedingt immer richtig, ja? Nicht in jeder Position. Mhm. Als es dann irgendwann über 15, 20 Mitarbeitende ging, habe ich eine Zwischenführungsebene eingebaut, quasi wie Abteilungsleiter. Wir haben großes Unternehmen gespielt. Aber das war dann auch irgendwann die die Größe, wo ich sowas einziehen musste. Und da habe ich wirklich sehr, sehr drauf geachtet, da tolle Leute zu kriegen, die nicht bei uns sind, um Geld zu verdienen, sondern eher, weil sie an dieses Projekt geglaubt haben, die unsere Vision mitgetragen haben. So, und da habe ich schon gemerkt, da hat sich richtig was verändert. Mhm. Da war ich nicht mehr nur alleine, der alles auf meinen Schultern tragen musste. Christian natürlich, sondern da waren es unsere Bereichsleiter, Abteilungsleiter noch mit. Ich konnte die führen, super Verhältnis, geile Leute. Mhm. Und die haben zwischen mir und dem Team auch sicherlich immer so ein bisschen hin und her argumentiert, manövriert, sodass es hinterher cool lief. Ich sage, am Ende war ich nur noch Gast in meinem eigenen Unternehmen, weil die Bereichsleiter das, was sie zu tun hatten, viel besser getan haben, als ich es jemals hätte tun können. Ja, ich habe keine Ahnung groß von Finance, von HR, von was weiß ich im Detail. Ich bin eher so der Generalist und nicht der Spezialist. Ne? Kennt ihr T-Shape-Model? Können wir auch später noch drüber sprechen, wenn ihr das wollt. Mhm. Ich mag es, die Breite zu beherrschen. In Teilen bin ich sicherlich auch Spezialist, ja, Positionierung, Markenaufbau und so weiter. Aber du brauchst es ja, PPC, du brauchst es Finance, gerade wenn du über mehrere Millionen Umsatz machst, dann ist das ja wichtig. Ne?
Absolut.
Ja, und da hat sich das dann hinterher gedreht und die Leute, die wir hinterher hatten, die 45, klar haben sie Geld verdient bei uns, das war aber ein netter Nebeneffekt. Wenn jetzt jemand zuhört von euch, sorry, aber es ist ja so. Wir hatten ein geiles Büro, drei Stöcke. Das war wie eine Family.
Cool.
Ja.
Absolut cool. Also es hat gedauert, so ein Team zu formen.
Ja.
Mir war die Frage einfach ultra wichtig, weil wir sie die letzten Tage auch hier im Raum mehrfach hatten. Lass uns noch zum Loslassprozess springen und dann noch nach Afrika kommen. Ja? Der Loslassprozess 2022, also in meiner Welt ist es wie wenn eine Ehe getrennt geschieden wird. Man versteht sich zwar noch, aber wir entscheiden uns auf Trennung. Also da muss das Herz doch irgendwie bluten. Ja. Was ist passiert? Also wie hast du das, welche Kompensationsmodelle hast du für dich erkannt? Ich muss das irgendwie kompensieren. Mhm. Ich mache jetzt dies, das, jenes. Wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Jetzt wirklich auch emotional. Heute bist du super ruhig. Ich meine, wir alle wissen, was Coaching, Beratungsbusiness, Event, können wir nicht im Ansatz das nachfühlen, was du getragen hast. Aber wir wissen, was Business bedeutet und vielleicht Geschäftspartnerschaft, Freunde auch ein Stück weit emotional loszulassen. Also wie hast du das gemanagt für dich?
Ja, boah, das ist ein echt langer Prozess gewesen, auch ein schwieriger Prozess, worüber ich auch heute noch sehr viel wirklich nachdenke. Mhm. Weil ich sehr viel über mich selber auch in dieser Phase gelernt habe. Und also erstmal, Corona war ja ein externer Faktor, der uns beide dazu gebracht hat, zu überlegen, wie geht's eigentlich weiter. Als wir das erste Seminar absagen mussten damals, Hannover war das, weiß ich noch ganz genau, 4.400 Leute. Wir haben gesagt bekommen, könnt ihr nicht machen wegen Corona. Mhm. Gut, dann haben wir das Event halt 2 Wochen nach hinten verlegt, weil wir gedacht haben, in 2 Wochen ist der Spaß wieder durch. Ne?
Ja, ja.
Scheiße, war nicht.
Das war auch eine schwierige Sache damals. Ich weiß es noch. Ich hatte auch 5 ganz Events schlimm. Und ich habe sie dann einmal alle abgesagt. Aber ich weiß noch, die Gespräche mit Ben. Mhm. Ja, es fällt jetzt Mülheim an der Ruhr fällt jetzt aus. Mhm. Ja, und 3 Wochen später stand fest, Lockdown, die wahrscheinlich dieses Jahr, fällt komplett flach.
Ja.
Horror.
Ja, das war schlimm. Vor allen Dingen die Teilnehmer wollten ja wissen, wie geht's weiter, kriegen sie ihr Geld zurück und so. Wir hatten von jetzt auf gleich nichts mehr zu verkaufen. Wir konnten keine Seminare verkaufen. Unsere 10 Telesales-Leute waren im Grunde arbeitslos. Wir wussten nicht, wann wir die Seminare überhaupt durchführen können. Und weißt du selber, wie es ist? Du hast Gelder eingenommen für Dienstleistungen, die du noch nicht erbringen kannst. Ja, schlimm.
Die du aber wieder für Werbung verwendet hast teilweise.
Ja,
ja, ja,
ganz schlimm.
Geld hast du ja wieder für Werbung ausgegeben.
Mhm. Wirklich nicht schön. Und gut, dann ging das 3-4 Monate. Dann ging der Prozess los bei Christian, wie will ich weitermachen? Dann haben wir uns in der Tat mit einem Dritten zusammengesetzt, um zu schauen, welche Optionen haben wir denn eigentlich? Wie können wir unser Business verändern, aufs nächste Level bringen oder was dann hinterher dann ja kam, wir trennen uns und dann eben den Weg zu suchen, wie wir uns trennen. Weil ein Unternehmen mit 12 Millionen und 45 Angestellten, da trennst du dich nicht von heute auf morgen. Das ist Wahnsinn. Dann gibt es ja ganz viele Assets in der Firma auch. Die ganzen Social-Media-Kontakte, wie werden die bewertet? Also da kommen auf einmal Fragen über Fragen. Und natürlich kommen dann auch Anwälte aufs Tableau. Es kommen Steuerberater hinzu, Wirtschaftsprüfer Gott sei Dank nicht. Das hatten wir dann nicht das Thema. Aber dieser Prozess, dann das Ganze auseinander zu dividieren, der hat uns, also kann ich vor Christian genauso sagen, der hat alles überschattet. Christian und ich sind pragmatisch. Ja? Deine Anteile sind X%, meine Anteile sind Y%. Okay, machen wir alles auseinander. Wenn es so einfach wäre, wäre das eine Bierdeckellösung gewesen.
Ja.
Aber Steuerberater, Anwälte, auf einmal so viel Papier von Anwälten. So, und dann ging das locker ein Jahr, 1,5 Jahre, das Ganze auseinander zu dividieren.
Und energieraubend?
Ja, total energieraubend. Jetzt den Sprung zu mir. Wie geht's mir dabei? Und ich glaube, so ging es Christian auch. Wir hatten beide keinen Bock da drauf, aber wir mussten da durch. Und das überschattet wie wir eigentlich sind, unser Naturell. Brutal, wenn du jeden Tag irgendwelche Anwaltsschriften lesen musst oder Verträge kontrollieren musst. Das ist das Nervigste überhaupt, finde ich. Dieses Rausgehen dann, gut, ich habe kurzfristig gesundheitliche Probleme gehabt. All das, was unterdrückt wurde, Adrenalin in den 14 Jahren, ist dann hochgekommen, Rückenschmerzen, Darminfektion und was ich alles hatte, ist dann rausgekommen. So ähnlich wie, du hast Urlaub, Weihnachten und wirst dann krank, ja, kennen wir alle. So hatte ich das dann. Dann war ich wirklich 1,5 Jahre, musste ich mich erstmal wieder fangen, bin dann ja auch umgezogen. Ich hatte Christian versprochen, ich ziehe erst dann aus Frankfurt weg, wenn der letzte Mann wirklich so mehr oder weniger vom Bord gegangen ist. Das haben wir dann auch so durchgezogen. So, und jetzt sitze ich hier am Chiemsee und habe meine Ruhe, bin wieder voll recovered sozusagen, regeneriert. Und in dieser Phase habe ich dann ja Gott sei Dank auch den Franz Mühlbauer kennengelernt von Solomon, der mir unwahrscheinlich geholfen hat in dieser Phase, körperlich, mental, ja, zu recovern, zu regenerieren. Mit verschiedenen Techniken, die ich da auch heute noch anwende, die mir da sehr geholfen haben, Stabilität ins Leben zu bringen. Aber wenn du jemand bist, der jeden Tag Vollgas gibt und es bricht auf einmal sowas weg und du hast jetzt nicht mehr 45 Leute, sondern wie ich Schafe von meinem Wohnzimmer, ja. Du warst ja schon bei mir, du hast es gesehen. Da ist eine Wiese, da rennen halt 50, 60 Schafe rum. Ne? Kamerun-Schafe, die blöken nicht, aber die rennen da rum.
Aber die rennen da rum, ja.
Das ist was anderes. Das ist wirklich was anderes. Ich musste diese Zeit aus meinem inneren Antrieb irgendwie wieder kompensieren, was ich ja auch getan habe, dummerweise. Also diese Zeit, die ich gewonnen habe, habe ich überkompensiert mit neuen Beteiligungen, mit Kunden und habe auf einmal wieder volle Kanne Stress gehabt. Ich habe gesagt, Jens, das kann es doch auch nicht sein. Du wohnst hier jetzt im Süden, guckst auf die Schafe und Berge im Hintergrund und hast aber nichts davon. Und dann ist das in die andere Richtung ausgeschlagen, das Pendel. So, und das ist bis heute, hat sich immer, die Amplitude ist immer kleiner geworden. Heute bin ich, würde ich sagen, auf einem guten Niveau. Natürlich habe ich manchmal Stress, brauche ich auch. Ich kann nicht ohne Stress. Na, wenn einmal dieses Unternehmergehen drin ist, du willst Sachen machen, ich brauche diese Sprints zwischendurch. Ja, und da meine Klienten, die merken das auch. Ich sage immer, wenn du es schaffst, jede Woche die Schlangenotto-Energie zu vertragen, können wir jede Woche telefonieren, gerne. Wenn du es nicht schaffst, dann machen wir halt alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen. Weil ich schaffe es auch, 45 Leute zu beschäftigen jeden Tag.
Ja? Absolut.
Bin ich auf all deine Fragen
eingegangen? Ja, absolut. Ja, eine Frage habe ich noch.
Okay.
Ja, also ich finde es mega spannend, weil diese Loslassprozesse hat man ja auch im Kleinen tatsächlich, wenn ich vielleicht, das ist jetzt dämlich an, aber ich lasse eine Positionierung los, ich lasse eine Zielgruppe los und kreiere neu. Ja. Ja, komme ich auch in so kleine Löcher logischerweise, in Dips. Ja, das heißt also, dieses Hinterfragen, was du ja ständig hattest, hat dich das auch nach Afrika geführt, vertieft? Oder wie ist das gekommen, die Liebe dazu? War das auch ein Kompensationsmodell?
Es kam zur richtigen Zeit auf jeden Fall. Also Tansania, die Maasai habe ich kennengelernt, wie gesagt, durch den Franz Mühlbauer. Mhm. Der Franz fährt schon seit etlichen Jahren dahin und macht dort vor Ort mit den Maasai Seminare. Also deutsche, europäische Kunden fliegen mit ihm dahin und sind dann wirklich mal 7, 8 Tage mit Blick auf den Kilimanjaro in der Steppe in so einer Maasai-Lodge. Der hat gesagt, komm Jens, wir fliegen da mal hin. Dann bin ich wirklich mit ihm alleine dahin geflogen. Ich weiß noch, ich hatte noch Rückenschmerzen ohne Ende, bin kaum in den Flieger gekommen. Und in Tansania, zumindest da, wo wir waren, gibt es keine ebenen Flächen. Ja, am Flughafen war der einzige gerade Boden, den ich erlebt habe. Und mit Rückenschmerzen auf unebenen Flächen zu gehen, ist Hölle. Das geht gar nicht. Er hat gesagt, so, morgen früh geht's los, 7 Uhr treffen wir uns am Pool, machen Lujong. Schon mal gehört?
Nee.
Tibetisches Heil-Yoga. Oh, Yoga, Schlangenmotto und Yoga. Da weiß der Name ja drin. Ja, so ungefähr. Ich habe mich schon gesehen, also Yoga, also ich habe ein komisches Bild davon, aber seitdem, nach 7 Tagen bin ich ohne Rückenschmerzen da weg mit diesem Franz Mühlbauer. So, körperlich hat sich was getan, mindsetmäßig hat sich was getan durch die Gespräche mit ihm. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich ein Kraftort geworden. Diese Maasai ist ein faszinierendes Volk, von denen wir super viel lernen können, wieder zurück zu uns zu kommen, zurück zum Wesentlichen zu kommen, zu überprüfen, was ist denn wirklich wichtig und überlebenswichtig. Und an dieser, ich bin jetzt mittlerweile 4 oder 5 Mal da gewesen und bin ja jetzt auch selber da in einer Lodge mit dabei. Ich lerne so viel von denen und gleichzeitig erlebe ich hier, wir machen uns Gedanken über Dinge, die völlig irrelevant sind, nicht wichtig für uns sind. Natürlich haben wir laufen keine Löwen rum draußen, keine Giraffen, keine Elefanten. Das ist alles nicht so lebensbedrohlich. Wir haben eine völlig andere Rahmenbedingung hier. Aber von der Denk- und Verhaltensweise eines Maasai habe ich wirklich viel gelernt. Und der Franz, den ich als weißen Maasai bezeichne, der hat es mir echt vorgelebt.
Ich finde das ganz toll, weil das, was du sagst, da gibt es eine wundervolle Podcast-Folge von dir, die ich mir bestimmt 3-mal angehört habe auf dem Crosstrainer, weil ich sie so erdend finde. Also die Parallelen zwischen, also nicht Parallelen, sondern was können wir von den Maasai lernen, ist die Folge. Also empfehle ich jedem Einzelnen.
Ja,
Wann gibt es den Podcast eigentlich wieder? Du hast gesagt, du überlegst mal, ob du ihn im Frühjahr wieder startest.
Ja, also früher hätte ich gesagt, okay, Jens, 1.3. oder 1.4., da muss das Ding stehen. Ja. Heute würde ich eher so ein bisschen aus dem Bauch sagen, okay, wenn es März ist, super, aber wenn es Juni, Juli oder August oder September ist, ist auch okay. Ich habe natürlich viele Sachen, über die ich sprechen möchte. Und ich habe auch schon ein Konstrukt und Modell für die nächste Geschichte im Hinterkopf. Das wird Return on Investment, on Identity, abgeleitet von ROI, Return on Investment, heißen. Return on Identity. Weil beim Markenaufbau und bei allen Dingen, die wir tun, geht es sehr viel um Identität. Und wenn die nicht zusammenpasst mit dem, was wir nach außen kommunizieren, ist im Grunde alles für ein...
Das ist ein wundervoller Übergang, denn unsere Teilnehmer haben hier einige Fragen, die darauf einzahlen. Ich glaube, wir haben jetzt mal einen super schönen Grobabriss, wer der Jens ist. Und jetzt lassen wir uns ganz kurz mal noch an die Fragen hier kommen. Ja, vielleicht sind sie ein bisschen durcheinander, aber ich finde trotzdem jeder einzelne echt
super
nice. Also lang, kurz, wie auch immer du antworten möchtest. Ja. Jens, was war denn der Moment, an dem du gemerkt hast, so kann mein Leben nicht mehr weitergehen? Ich muss was ändern. Und wie hast du es dann bis dahin durchgehalten überhaupt?
Ja. Wenn du dir Ziele setzt und diese Ziele erfüllst, dann funktionierst du ja auch ein Stück weit. Du bist im Funktionsmodus. Und das waren wir mit unseren Seminaren. Ja, hat Spaß gemacht, aber jetzt das nächste Seminar mit 2000 Leuten durchzuführen, war nicht mehr die größte Herausforderung. Weil wenn du das 10 Jahre lang machst in der Größenordnung und jedes Jahr 5, 6, 7, 8 Mal, dann wird das irgendwann zur Routine. Da läuft alles gleich ab, hier und da passiert mal irgendwas, da frisst man mal dann ein Kabel an von einem Beamer oder Leinwand. Das sind die kleinen Überraschungen, aber ansonsten passiert da jetzt nicht mehr so viel. Und ich habe irgendwann nicht mehr so richtig Bock darauf gehabt, jedes zweite Wochenende in so einer Halle zu stehen. Auch wenn das geil ist. Die Teilnehmer kommen Samstagmorgen in die Halle und gehen Sonntagabend mit einem ganz anderen Gesichtsausdruck, mit einer anderen Farbe. Das ist das, was richtig Spaß macht, wofür wir das gemacht haben. Nur das ganze Organisatorische und immer in so einer Blechhalle zu stehen, fand ich irgendwann hinterher nicht mehr sexy und habe gemerkt, das kickt mich nicht mehr so sehr. Ja, und dann auch meinem Naturell entsprechend nicht immer das Gleiche zu machen, mal ein bisschen Zickzack, so wie mein gesamter Lebenslauf im Grunde ist. Das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, könnte was anderes kommen. So, und Corona war dann der externe Arschtritt, der dann dazu geführt hat, dass es auch so gekommen ist.
Also ich habe eine ergänzende Frage, weil viele können jetzt sagen, Geld versus Erfüllung.
Ja.
Was ist die Entscheidung?
Naja, anfangs ist natürlich Geld. Ja? Du hast Bock, Geld zu verdienen. Als junger Mann habe ich mir immer gewünscht, Millionär zu sein und Unternehmertum. Klar, du willst natürlich auch Spaß haben an der Sache, aber es geht natürlich auch um Geld verdienen. Das ist ganz klar. Nur irgendwann, und wir haben gut Geld verdient, ja? Das muss man ja wirklich schon sagen, kommen dann andere Dinge auch noch mit in den Topf, um den es am Ende geht. Ne? Freunde, Familie, Gesundheit, ja, muss man auch mal drüber nachdenken irgendwann, gerade mit Rückenschmerzen und so ein Kram. So, und absolut. Da ist dann schon irgendwann auch das gekippt. Ich finde es jetzt immer noch gut, Geld zu verdienen, logisch. Aber mir sind auch andere Sachen wichtig. Und sowohl als auch, das habe ich von meinen Mentoren gelernt, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.
Ja, wir hatten das gestern tatsächlich hier. Viele sagen immer, man muss das Umfeld verlassen. Ich habe gesagt, es geht am Ende doch um Integration. Es geht doch nicht um Trennung. Ja, also ja, sowohl
neue
als
Dinge
auch.
Ja. Integrieren. Ja. Super.
Jens, was ist die deepeste Frage, die man einem Menschen stellen kann, um die Person auf einer ganz, ganz tiefen Ebene kennenzulernen?
Was willst du wirklich? Was willst du wirklich, wirklich? Und dieses wirklich, wirklich, wirklich immer wiederholen. Und ich wette mit euch, die ersten Antworten sind nicht die, was am Ende dabei rauskommt. Ich bin auch Coach, ich habe mich auch damals ausbilden lassen. Ich bin potenzialorientierter Coach. Und Das war eine 18-monatige Ausbildung. Und ich bin jemand, der nicht sehr, also mich bringt man nicht schnell zum Weinen. Ja? Und der Ausbilder damals hat mit mir eine Übung gemacht, die Lebenslinienübung. Mhm. Und positive, negative Ergebnisse, Erlebnisse im Leben. Und als ich die vortragen musste, da hat er mich so richtig auseinandergenommen. Und das war schon die Frage auch, was willst du wirklich, wirklich? Und der hat dann gesagt, guck mal, die Punkte, das passt alles nicht zusammen, was du dir da erzählst. Also noch nicht mal mir erzählt, hat er gesagt, sondern was du dir erzählst.
Ne? Absolut, ja. Absolut.
Und das fand ich, ist eine sehr intensive Frage. Das
ist eine sehr, sehr intensive Frage. Hallo. Ich habe hier eine sehr identische Frage, die würde ich gerne zu einer zusammenfassen. Mhm. Du hast ja sehr viel, also mit Christian, im Aufbau von Christian ging es ganz viel um Personal Brand. Mhm. Und du hast mal zu mir gesagt, es war geplant, wann das Stirnband fällt. Mhm. Ja, so also mehr oder weniger. Es war alles eine Reihenfolge. Was braucht denn eine Personal Brand wirklich? Ja, welche Eckpunkte müssen erfüllt sein? Hier ein geiler Satz, eine Marke erkennt man daran, dass man sie erkennt. Mhm. Also ja. Auch, ja, das ja. Ist dein Satz, ja, mhm. Ja, sag etwas zu diesem Satz. Also ich glaube, die Eckpunkte und dieser Satz, kann man das verbinden als Frage?
Ja, vielleicht schon. Also klar, Christian kommt aus dem Basketballsport. Ja. Mhm. Basketball gucken jetzt aber nicht 80 Millionen Deutsche, also ist in Deutschland eher eine Randsportart, wenn man das so sagen darf. Aber Christian war ja schon ein Big Player in dieser Branche. Und wir wollten die sportliche Vergangenheit übernehmen mit in unser Daily Business, in unseren Markenaufbau. So, natürlich hat er eine Sporthose angehabt, eine lange Jogginghose auf der Bühne anfangs. Und dieses Zeichen des roten Stirnbands hat uns geholfen, diese Aura des Sportlichen zu übertragen, von damals nach heute. Ja? Selbst wenn er als Trainer zum Schluss nicht mehr mit dem Stirnband da gestanden hat an der Seitenlinie. Aber es war wie so ein Symbol für Sport.
Für Sport, ja.
So, und bei den Personenmarken geht es ja im Wesentlichen auch darum, sich abzugrenzen oder irgendwelche Punkte zu definieren, wo Audiences andocken können. Und jemand, der nicht dieses sportliche Disziplinumfeld mag, dieses zielorientierte, was wir ja damals hatten, und das mit der sportlichen Seite kombiniert, wer das nicht mochte, war nicht unser Kunde. Mhm. So, und es gibt ja Persönlichkeitsentwicklungstrainer in Deutschland wie wahrscheinlich Sand am Meer, aber keinen, der das so inszeniert, die inhaltliche Darstellung, kombiniert mit der Markenaura, die wir da aufgebaut haben. Und da war zu Beginn das Stirnband sicherlich ein sehr, sehr wertvolles Wiedererkennungsmerkmal. Ja, bei den Google Suggests hat man auch immer gesehen, das rote Stirnband wird viel gesucht. Ja. Dass es irgendwann fällt, ist klar. Ich meine, Christian will nicht mit 50, 60 noch mit so einem roten Stirnband auf dem Kopf rumlaufen. Das passt dann auch irgendwann nicht. Der Zeitpunkt, der wurde dann auch von jemandem aus unserem Umfeld etwas forciert. So, und dann ist das Ding auch gefallen. Da ist eine andere, eine Weiterentwicklung. Ich würde sagen, eine Evolution, keine Revolution passiert. Und wie Christian heute auftritt und wie er aussieht und wie die ganze Markenaura ist, das seht ihr ja. Ne?
Das heißt, also was würdest du sagen, sind so die Eckpunkte einer funktionierenden Marke? Mhm. Was sind das für welche? Also du sagst, es sind sicherlich Einzigartigkeitsmerkmale, also wirklich, was macht diese Person aus? Dann habe ich rausgehört, wo kann man bei dir andocken? Mhm. Also wenn ich jetzt an mich denke, als wir jetzt gesprochen haben, es ist natürlich ganz oft ein Sprachmuster, es ist meine Liebe zu Mallorca beispielsweise, ist ein emotionaler Faktor. Es ist vielleicht die Beziehung zu Francesca, 25 Jahre. Mhm. Also spezielle Merkmale, die für Sympathie und Antipathie sorgen, kann man das sagen?
Absolut, klar. Die Zielgruppen anziehen, wo sie andocken können, oder die andere Zielgruppen eben abstoßen. Mhm. Und wir haben ja oftmals das Gefühl, dass wir so everybody's darling, ja, alle Zielgruppen zu mir, ja, kommt alle, ist aber meistens nicht der richtige Weg. Diese Fokussierung auf wenige Zielgruppen macht erst mehr Sinn am Anfang, ist zumindest leichter. Solche Merkmale, du sprichst das Thema Semantik ein, an. Wenn ich Marken aufbaue, schaue ich mir einmal an die thematische Aufstellung, was bringt die oder der mit, die Expertise. Das ist der berühmte Themenstern bei mir. Da müssen alle durch, das ist ein Zahnschmerzthema. Das ist aber nicht das Thema, worüber man sich als Experte abgrenzen kann. Weil es gibt genug Hundetrainer, es gibt genug Persönlichkeitsentwicklungstrainer, Rhetoriktrainer und, und. Und am Ende, weil sie alle die gleichen Bücher gelesen haben oder auf den gleichen Seminaren waren, erzählen sie auch alle das Gleiche. Das ist schwierig. Also brauchen wir andere Elemente, über die wir uns abgrenzen können. Und das sind eben die identitätsbasierten Merkmale. Alles das, was mit deiner Identität zu tun hat. Bei mir sind es die Berge, Natur, bei dir auch. Mallorca kommt bei dir noch hinzu. Ja. Bei mir hat es sehr viel zu tun mit Dialog, mit Freunden. Sport habe ich schon gesagt. Es hat was mit Design zu tun. Es hat viel mit Reisen zu tun. Wenn man mein Insta-Profil anschaut, dann sieht man wirklich ein stringentes Setup von Bildern, von Stimmungen, die ich kommuniziere. Und die sind auch immer identisch. Mhm. Und wenn jemand keine Berge mag, keinen Sport mag, kein Reisen mag, vielleicht keine Kulinarik mag, dann ist er bei mir einfach nicht richtig aufgehoben. Das ist aber auch fein für mich, weil ich möchte eigentlich nur Kunden haben, auf die ich Bock habe, ja? Die ähnlich sind. Mhm. Und ich versuche gar nicht, irgendwas vorzugaukeln, was ich gar nicht bin. Ja? Ich sitze jetzt auch nicht in Schlips und Krawatte vor euch. Wäre komisch, hätte ich auch machen können. Ihr hättet euch wahrscheinlich gewundert, wenn ich hier so sitzen würde mit Schlips und Hemd und Anzug. Passt nicht zu mir. Ich bin eher der sportliche Typ, lockere Typ. Und ich sage in der Regel auch das, was ich gerade denke. Ja?
Cool. Also ich meine, sehr, sehr viele Ansatzpunkte um Markenbildung. Das ist ja auch egal, in welchem Bereich. Ja? Also ich muss heute, wenn ich in der Businesswelt überleben will, muss ich in die Differenzierung kommen. Mhm. Und die auch transportieren. Deswegen geile Themen. Danke dafür. Mhm. Vielleicht nochmal was Strategischeres an der Stelle. Wenn ich jetzt weiß, hier, das ist meine Marke, welche Kanäle und Strategien, du hast jetzt vom Themenstern logischerweise schon gesprochen, von der Semantik, da kommen wir nachher vielleicht mal wirklich noch drauf. Aber welche Strategien nutzt du, um die Zielgruppe präzise anzusprechen? Du hast vorhin Raoul auch angesprochen, der ja eine Koryphäe ist auf dem Online-Marketing-Bereich. Welche Kanäle und Strategien habt ihr denn so genutzt, um die Zielgruppe präzise anzusprechen, sie zu identifizieren und anzusprechen, so muss man eigentlich sagen?
Absolut. Also multistrategisch auf jeden Fall. Mhm. Ich bin kein Freund davon, auch wenn ich es weiß, dass es funktioniert. Ein Problem, ein Funnel, 1 Million Euro. Gibt es ja genug Agenturen, die danach vorgehen, die sagen, hey, du musst ein Problem tackeln, du brauchst ein Funnel und dann verdienst du 1 Million Euro. Funktioniert alles. Ja? Diese Agenturen haben auch ihre Berechtigung. Nur, das funktioniert nicht bei so Personenmarken, wie Christian und ich sie aufgebaut haben. Ich glaube, da trennt sich dann irgendwann die Spreu vom Weizen und du musst multistrategisch vorgehen, also mindestens mal 2, 3 Strategien. Viele Strategien sind ja heute online basiert, fast alle. Ja? Und wenn du nicht Owner dieser Plattform bist, zum Beispiel, früher war es Xing, dann war es Facebook.
Wer kennt wen noch?
Ja, was noch davor? Genau, oder StudiVZ oder weiß ich. Es gibt so viel Bewegung auch in den Medien, die wir nutzen und als Möglichkeit haben, unsere Strategien auch wirklich an den Mann zu bringen. Ich heute gucke nochmal alle 2 Wochen auf Facebook. Ja, so also bin ich einfach nicht mehr. Ja, es gibt aber je nach Zielgruppe noch Leute, die gucken da täglich drauf. Ne? Es gibt immer wieder neue Sachen. Für uns war ursprünglich Facebook natürlich sehr wichtig, dann ist Insta, YouTube, Podcast geworden. Das sind ja schon mal unterschiedliche Strategien. Wir hatten gleichzeitig aber auch die Strategie eben face-to-face über Vorträge auf Konferenzen, vor Firmen, vor Schulen, Datensätze zu sammeln, um diese dann regelmäßig zu bespielen mit unserer Regelkommunikation, also Newsletter zum Beispiel. So, dann sind wir bei den Medien, die sind austauschbar. Also zwischen Absender und Empfänger sehe ich immer diese Medien und ich achte immer darauf, dass ich mich nicht zu stark von den Medien abhängig mache, nicht zu stark nur LinkedIn, nicht zu stark nur das. Weil was passiert, wenn das Ding morgen weg ist? Dann bricht möglicherweise dein Unternehmen weg, ja, oder dein Standbein bricht weg. Deswegen haben wir immer multistrategisch geschaut, dass wir gut aufgestellt sind. Und was wir dann gemacht haben, ist eben Freebies ins Leben gerufen zu den unterschiedlichen Themen, zu den Schmerzpunktthemen unserer Klienten, die wir dann, und das ist ein anderes großes Thema, Flywheel, wie ein Uhrwerk den vorgespielt haben. Wenn sie angedockt haben, super, sind sie drin in unserem Kosmos. Wenn sie nicht angedockt haben, gut, dann laufen sie halt weiter in der Waschmaschine. Und wenn sie nie andocken, dann sind sie nicht unsere Kunden. Ja? Und wir hatten da auch eine Systematik, die es uns ermöglicht hat, wenn jemand beim ersten Durchlauf nicht angebissen hat, im zweiten Durchlauf, ich habe dann immer gesagt, auf dem zweiten Bildungsweg, zu uns zu kommen. Ja?
Also sehr spannend, weil ich glaube, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, weil da ist wirklich ein Plan dahinter, den man ja auch heute mit so Maßnahmen wie Retargeting etc. oder dann in der E-Mail-Serie mit unterschiedlichen Themen zu bespielen. Ja. Ich glaube, das sind Kerne. Ja. Vielleicht noch was Unternehmerisches. Wir leben ja gerade im Wilden Westen, muss man ja sagen hier. Märkte brechen, ja, ich sage immer, Märkte brechen vielleicht, Angst verschiebt nur Geld. Haben wir eben im Aufzug noch drüber gesprochen. Ist ja Wahnsinn, was gerade passiert, wie Gelder verschoben werden. Es gibt viele Profiteure gerade. Bei all dem, dieser Unsicherheit, wie würdest du sagen, wie weit kannst du vorausplanen? Inwieweit kannst du spontan auf Reaktionen des Marktes reagieren? Vielleicht auch als Personal Brand, als Anbieter, als Experte.
Also es gibt ja diese Unternehmenskurve, ja, von der Idee, Konzeption, dann das Going Live, dann die Aufschwungphase, dann die Stagnation, dann die Abschwungphase, dann kommt der Relaunch und so weiter. Und ich würde sagen, wir sind momentan, also viele von uns, in einer Stagnation oder sogar schon in der Abschwungphase. Ja. Wir haben das immer so gemacht, dass wir in Szenarien gedacht haben. Gerade auch, als ich dann die Nadine, eine super CFO hatte im Team, die mit mir Szenarien überlegt hat, was machen wir, wenn das Business super läuft, was machen wir, wenn es normal läuft, was machen wir, wenn es nicht gut läuft. Und dieses nicht erst, wenn es zu spät ist oder wenn es jetzt gerade bevorsteht, sondern schon ein, zwei, drei Momente vorher. Weil wenn der Moment gekommen ist und alle sind in Panik, ja, so wie letzten Freitag oder auch diesen Montag die Börse, ja, dann stehst du da und wenn du keinen Plan hast, dann guckst du nur zu, wie die Kurse purzeln. Dann gehst du mit in den Keller. Wenn du aber vorher einen klaren Plan hast, was machst du bei Szenario 1, 2, 3, dann holst du nur diesen Plan raus und guckst, aha, super. Und du hast bei klarem Kopf dieses Szenarienmodell dir erstellt, idealerweise. Und nicht, wenn du im, müssen wir wahrscheinlich raus, x'en oder drüber blurren, wenn du im gefickten Eichhörnchen-Modus bist, sage ich immer. Ja, das ist, scheiße, da musst du machen, ne? Also,
an der Stelle.
Ja.
Und das ist der Titel der Podcast-Folge, das Eichhörnchen.
Ja,
ja. Aber also, nachvollziehbar, so. Nachvollziehbar. Es braucht also einen Plan. Wir hatten tatsächlich gestern auch ein Stück weit Ziele, Vorgaben. Das ist auch eine mega Überleitung hier zum nächsten Thema. Gerade nochmal, weil du, Christian Bischoff, hattet ihr Zielvorgaben? Das hast du gesagt, wir hatten crazy Ziele.
Und du sprichst jetzt auch davon, hinter Zielen liegen Pläne, logischerweise.
Ja. Das heißt, ihr habt Szenarien. Wie ist es mit Konsequenzen gewesen, weil wir das Thema tatsächlich auch hatten, wenn diese Ziele nicht erreicht werden. Zwischenziele. Was wären die Konsequenzen gewesen für dich und Christian, aber auch fürs Team? Was war so euer Penalty?
Ja, also auf oberer Ebene zwischen Christian und mir sicherlich Anpassung des Geschäftsmodells oder Anpassung der Strategien, Ausrichtung des Unternehmens mit all dem, was zu tun ist. Und ich hatte jede Woche mit meinen Bereichsleitern Meetings, wo ich Veränderungen mit, die Christian und ich beschlossen hatten am Wochenende. Das war so vorzugsweise jedes Wochenende unsere Möglichkeit, miteinander zu sprechen und zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das haben wir auch nicht quartalsweise oder monatlich gemacht, sondern zum Leidwesen unseres Teams oftmals wöchentlich. Also ich glaube, ein ganz großer Erfolgsfaktor, warum wir so schnell so gewachsen sind, war, weil wir in sehr kurzen Zyklen, fast wöchentlichen Zyklen, unser Business hinterfragt haben, Steine hochgehoben haben und geguckt haben, was ist da drunter, und geprüft haben, sind wir da noch auf dem richtigen Weg. So, und wenn einer schnell ist, Anpassungen vorzunehmen, dann waren das damals wir. Also auch da wieder zum Leidwesen unserer unseres Teams. Mhm. Wenn wir eine neue Strategie machen wollten, eine neue Landingpage bauen wollten, dann hat das keine 2 Wochen gedauert, eher 2 Tage, bis das Ding steht.
Damals schon gab es keine KI, ne? Also ja. Das muss man mal dazu sagen. Heute ja. Mit KI geht es, aber damals ja. hätte eine Agentur gesagt, dauert 3 Wochen oder so.
Ja, wir haben ja wenn wir mit Agenturen gearbeitet haben, dann war es zum Beispiel Raoul oder so, ne? Die ja selber auch so drauf sind, sonst kannst du mit einer Agentur auch nicht arbeiten. Die müssen selber schon auch echt Bock darauf haben, schnell umsetzen, Momentum nutzen und so weiter. Ja, und dann hat sich das von oben bis nach unten durchgezogen und dann sind wir wieder in den Markt gegangen mit dem, was wir angepasst haben, und haben wieder analysiert nach einer kurzen Zeit.
Cool, sehr cool. Also sehr schnell Ziel abgleichen mit dem Plan, sind wir im Soll, wenn nicht, wird angepasst. Und ja. Vielleicht noch ganz kurz Team Penalty, wenn ein Sale nicht performt, was habt ihr gemacht? Also wie habt ihr die, Zuckerbrot oder Peitsche oder beides?
Ich würde sagen, so eine Mischung, ja. Mhm. Also schon fair. Wenn jemand Ziele nicht erreichen konnte, hat das ja nicht mehr immer nur Gründe, die in der Person selbst liegen, sondern auch im Umfeld. Und ich bin da schon dann mit dem oder derjenigen in die Analyse gegangen und habe geguckt, hat sie das richtige Umfeld, hat sie die richtigen Arbeitsmittel, die sie braucht, um ihren Job gut zu machen, hat sie selber überhaupt die Expertise, um das auszuführen, was wir von ihr verlangen, oder braucht es zusätzlich noch irgendwelche Dinge, die sie lernen oder sich aneignen muss. Und da haben wir dann auf mitarbeitenden Ebenen auch Entwicklungspläne erstellt und ganz klar definiert, wo geht die Reise hin, was musst du lernen. Oder brauchen wir dich an einer anderen Stelle hier im Bus? Ne?
Also mega, mega spannender Punkt. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich an die Finanzbranche. Personalentwicklungspläne. PEP hieß das damals immer bei uns. Und es war tatsächlich so. Was musst du lernen im nächsten Halbjahr, um dein Ziel zu erreichen? Ja? Also sehr spannend. Welches Verhaltensmuster musst du an den Tag legen? Vielleicht für alle, die Personalführung da draußen haben, anhand von Entwicklungsplänen im Personalgespräch die Leute auch nochmal zu entwickeln. Mega, mega Impuls. Vielen lieben Dank dafür.
Machen ja auch große Firmen, die nennen das dann genau. Yearlies. Ja. Ja, jedes Jahr einmal mit dem Mitarbeitenden zu sprechen. Hm. Die Jahresgespräche sind schön, aber ein Jahr, 12 Monate, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ich hatte monatlich Gespräche mit unseren Leuten. Also individuelle 1:1 Gespräche. Ne?
Absolut, nachvollziehbar. Das schließt an, ich habe noch 3 Fragen, das schließt an zu einer Frage, die auf CEO-Level ist. Jens, nach all deinem Wissen, was du aufgebaut hast und mit den Menschen, wo du zu tun hattest, ihr habt viele Selbstständige entwickelt bei Christian Bischoff, auch muss man dann sagen. Ja, natürlich, die kamen dann vielleicht als Angestellte zu euch, aber sie haben dann eine höhere Vision von sich entwickelt. Wie viele Unternehmer spielen denn eigentlich nur CEO da draußen und sind in Wahrheit nur der beste Mitarbeiter im eigenen Laden? Was würdest du sagen?
Ich war selbst mal auf einem Seminar in Zürich von CEOs. Da saßen nur Geschäftsführer von Unternehmen. Wahrscheinlich war ich so das kleinste Licht umsatzmäßig da. Und der Trainer hat ein paar Fragen gestellt und wir mussten uns alle einordnen. Und dabei kam raus, dass über 80% im Unternehmen gearbeitet haben und nicht am Unternehmen. Über 80% waren zu sehr operativ verhaftet und gar nicht in der Lage, ein Unternehmen wirklich zu führen, weiterzuentwickeln, Ideen zu entwickeln, ja, eben was es braucht. Ne?
Das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen. Woran erkennt man, dass ein Business oder ein Unternehmen, man kann es ja da nicht Unternehmen nennen, einfach kein System hat. Woran erkennt man es?
Also erstmal als CEO kann ich eine Liste machen mit den Aufgaben, die ich jeden Tag tue. Mhm. Wirklich mich abends mal hinsetzen. Was habe ich denn heute getan? Das aufzuschreiben und daneben zwei Spalten im Unternehmen, am Unternehmen. Daran sieht man ganz klar, kann man für sich schön mal machen. Bin ich eher derjenige, der hier operativ, also Angestellter ist, oder bin ich derjenige, der das lenkt? Fände ich eine ganz gute Sache. Hat mir damals die Augen geöffnet, wirklich, dieses Seminar.
Wer will die Übung nicht machen? Sie könnte wehtun.
Ja, sie könnte wehtun, natürlich.
Ich kann sie mir sparen, 100%.
Das Ergebnis. Ja. Du willst aber wissen, was der nächste Schritt ist, dann ist
der richtige Start. Ja, spannend. Alles und nichts, ja, sehr gut.
Ja. Und du hast ja gefragt, woran man es erkennt, ja, an dem, was man da aufschreibt.
So ist es. An dem, was man da aufschreibt.
Und da sprechen wir noch nicht über KPIs oder so.
Ja. Wow, ja, sehr wertvoll, vielen Dank. Kommen wir zur Schlussfrage. Vielleicht habe ich noch eine Schlussfrage.
Kannst du das lesen?
Ja, ich gebe mir Mühe. Aber ich merke, ich brauche auf Entfernung wieder eine Brille. Beim Lesen geht es noch jetzt. Ja. Vielleicht kommt auch Kleidsicht demnächst, ich weiß nicht.
Das ist gerecht.
Das ist gerecht, sagen Sie. Also, du schreibst, ich sehe Dinge in dir, die du selbst noch nicht sehen kannst. Ja. Das ist ein großes Versprechen. Mhm. Gleichzeitig sagst du, Identität ist das Fundament, nicht deine Interpretation davon. Mhm. Wie stellst du sicher, Jens, dass du wirklich siehst, was da ist und nicht das, was du für eine gute Marke hältst? Mhm. Und wie löst du das über die Zeit, wenn Menschen sich entwickeln und die Identität sich vielleicht verschiebt? Wie bleibt eine Marke, die du gebaut hast in 5 Jahren, noch echt? Oder ist es gar nicht dein Anspruch? Also vielleicht mal wirklich ganz vorne, wie schaffst du es, dieses Versprechen überhaupt, ich sehe, was du selbst nicht sehen kannst. Mhm. Wie macht man das? Und wie hält das Bestand über die Jahre?
Ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, weil viele der Anbieter und Anbieterinnen da draußen rennen einem Idealbild hinterher, einem Wunschbild, was sie selber gerne wären, und erzählen ihrer Community und ihren möglicherweise zukünftigen Kunden, was sie gerne wären, aber selber gar nicht sind oftmals. Sie haben diese Falle Selbstbild und Fremdbild. Bei den allermeisten von uns stimmt das nicht zu 100% überein. Ist ja auch ganz normal. Ja, wir leben ständig, haben Dinge um uns rum und so weiter. Aber je mehr wir dieses verzerrte Selbstbild von uns in unser Marketing und unsere Marke integrieren, desto weniger kommt es stimmig rüber, desto weniger wird das für uns auf Dauer funktionieren, weil wir uns immer verstellen müssen, jeden Tag, wenn wir unsere Dienstleistungen anbieten, durchführen. Das verursacht auf Dauer Bauchschmerzen. Irgendwann kommen Burnout, schlimmstenfalls sogar Depressionen. Ja? Ich sehe Dinge, ich habe ja auch verschiedene Tests gemacht, ja? Ich habe einfach ein unwahrscheinlich gutes Bauchgefühl, und eine meiner großen Stärken ist Menschenkenntnis. Das hilft mir dabei, zu filtern, ob das, was mir Menschen erzählen, wirklich stimmt oder nicht. Oder ob die mir gerade einen vom Pferd erzählen. Der Walter hat damals zu mir gesagt, Jens, du erzählst mir jetzt schon seit 5 Minuten über dieses und jenes Thema, aber was willst denn du wirklich? Was ist dein Weg? Was bist du? Wie ist deine Rolle in diesem Game? Und der hat mich da wirklich auf den Pott gesetzt. Also ich bin ja selber davor auch nicht gefeit, in solche Fallen reinzutreten. Aber die Gespräche mit Menschen, die richtigen Fragen ermöglichen es mir herauszufinden, ob das, was die Person mir da erzählt, wirklich zu ihr passt. Mhm. Heute und noch viel wichtiger in 3, 5 oder 10 Jahren. Oder spielen wir heute nur eine Rolle, kurzfristig? Dann heißt das aber auch, wir haben ein kurzfristiges Business, nicht eins, was wir auf 5, 10 oder vielleicht sogar noch länger Jahre
anlegen.
Anlegen oder auslegen, sondern was ich mache, das hat mir auch im Coaching damals immer schon geholfen, diese Identität wirklich herauszuschälen, quasi bis auf die Unterhose, Zwiebeltaktik. Nur alles ablegen, was nicht zu dir gehört. Zu mir gehört nicht Dubai, zu mir gehört nicht dies, zu mir gehört nicht das. Ja, und der Kern vom Schlangenotto, der ist in meiner Kommunikation sichtbar. Und deswegen werde ich auch so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werde, wo Leute sagen, ja Jens, jetzt bist das endlich du.
Das ist auch ganz viel Wahrheit, ja, also ganz viel Arbeit an der eigenen Wahrheit, glaube ich, an der Stelle. Weil die hat ja Bestand, die hat ja Fundament. Mhm. Ich glaube, dann ist man auch geschützter, dass etwas für längere Zeit gilt, eine Marke für längere Zeit. Ich meine, es gibt ja wirklich viele, die alle 2 Jahre ihre Positionierung derart hart verändern, dass sie Glaubwürdigkeit verlieren.
Ja.
Ja, aber ich glaube, wenn man so vorgeht, wie du es jetzt gerade sagst, dann hat das eine gewisse Langfristigkeit. Ich meine, wir sind nie geschützt davor, dass dramatische Lebensereignisse komplett was shiften bei uns.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir Coachings auf der Bühne hatten damals, ging es ja oft um Glaubenssätze. Welche Geschichten erzählen wir uns den ganzen Tag, die uns ablenken davon, das zu tun, was wir wirklich tun wollen oder die uns in die Irre führen, die uns konditioniert halten. Und ich versuche, um den Markenkern zu treffen, alle Konditionierungen zu entfernen und mit teilweise auch nicht ganz angenehmen Fragen, weil man muss sich schon mit sich selbst beschäftigen, da zum Punkt zu kommen, der hinterher für die Person selbst stimmig ist. So, und wenn ich im Innen das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich da, erst dann kann es im Außen auch wirklich wirken. Alles andere vorher ist inszeniert.
Wir müssen ja verkaufen. Ja, und es ist ultra schwierig, diesen Markenkern zu leben. Wie kriege ich die Verbindung hin? Wie kriege ich die Verbindung hin? Ich bin total wahr vor mir selbst, in meiner Identität und weiß, dass es verkauft. Also manche Dinge sollte man ja vielleicht nicht sagen, wenn man verkaufen will. Ja, jetzt kommen so Glaubensmuster hoch. Ja. Sag nicht alles, wenn du verkaufen willst. Also das hören wir so aus diesem Statement raus.
Ja, absolut, ja. Da ist was dran an der Frage, auf jeden Fall. Die Frage für mich, die sich da stellt, ist, will ich mit einem Sog verkaufen oder will ich mit einem Push verkaufen? Wenn du etwas inszenierst, merken es natürlich die Leute im Außen. Und du musst mit Push verkaufen. Du musst brutal viel Werbung machen, du musst Marketing machen und. Wahnsinnig viel Energie dafür aufwenden, dass das, was du da verkaufen willst, was vielleicht nicht zu 100% deiner Identität entspricht, dass das gekauft wird. Ich mag es lieber, einen Sog zu kreieren, wo ich merke, im Kern ist alles geil und nur wenn im Kern alles geil ist, kann es auch im Außen gut werden. Was im Innen nicht gut ist, wird im Außen nicht besser, es wird schlimmer.
Ja. Ne?
Es wird schwieriger, das zu verkaufen. Und der Aufwand ist über die Jahre so extrem hoch, etwas zu verkaufen, was nicht zu 100% zu dir passt. Und ihr alle kennt Personenmarken, die haben eine Anziehungskraft. Und wenn ihr euch fragt, warum haben diese Menschen denn die Anziehungskraft, die sie auf euch ausübt, und ihr da überlegt, dann werden euch sicherlich 3, 4, 5 Merkmale einfallen. Ich mache das gerne so, Personen analysieren. Ne? Warum habe ich so eine Anziehungskraft? Schauspieler, Sportler und. Und in der Regel ist das, weil sie 100% authentisch sind. Warum mögen die Leute Thomas Müller so gerne, den Fußballer vom FC Bayern? Das ist ein Typ. Das ist ein echter Typ. Der macht einfach das, was er mag. Natürlich kann er auch gut Fußball spielen, aber abseits des Fußballplatzes ist er für mich einer der schillerndsten Figuren im Profisport. Und vielleicht Antwort habe ich ein bisschen ausgeholt, um auf deine Frage zu antworten. Natürlich braucht es kurzfristig diese Pushs, ja, die Botschaften, die du in den Markt bringen willst. Langfristig für dich als Personenmarke ist es super, super hilfreich, wenn du den Kern triffst und dich weniger verstellst, nicht konditioniert zeigst, weil du bist ja nicht Harpe Kerkeling oder so, der alle 4 Jahre in andere Rollen hüpft. Das ist was anderes, aber wir sind ja nicht im Comedian-Bereich. No?
Du hast auch noch eine Frage, finally.
Ja, gibt's kein Problem, weil du hast dich weiterentwickelt und das ist ja auch gut und wichtig. Wenn du dir Christian Bischoff vor 15 Jahren und heute anguckst, ist das ein himmelweiter Unterschied. No? Also da gibt es schon Veränderungen im Laufe des Jahres, der Zeit, und deswegen dürfen Personenmarken auch angepasst werden. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt für irgendwas entscheide, die nächsten 20 Jahre muss ich genau die gleiche Person bleiben. Das wäre ein Korsett, wo hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ne? Aus der Persönlichkeitsentwicklung gibt es diesen Gedanken zwischen Wesen und Charakter. Wesen, das hast du mit der Geburt mitbekommen, ja, das bleibt gleich. Der Charakter einer Person und somit auch einer Personenmarke, der kann sich aber verändern in Nuancen. Mhm. So, und das ist völlig normal. Deswegen, wir müssen bei der Personenmarkenkreation aufbauen, dass wir nicht zu weiten Korridor lassen, in der die Person hin und her ditchen kann. Aber wir dürfen dieses Korsett auch nicht zu eng schnallen, dass sie da nicht mehr rauskommt. Beides ist nicht gut. Deswegen ist diese Identitäts- oder Markenaufbauarbeit für mich eine Arbeit, wo ich sehr viel und intensiv mit den Menschen sprechen muss und auch will, weil ich sie kennenlernen will. Und zwar bis im Detail. Ziele, Werte, Herkunft, alles das, Visionen würde ich abfragen. Und aus dem, was du mir erzählst, gibt es, da ergibt sich ein Bild raus. Und daraus entwickeln sich Szenarien. Und durch, kennt ihr die Design Thinking Methode, wo du erst den Trichter relativ weit aufmachst, die Optionen, die Möglichkeiten, die du hast, aufschreibst, visualisierst und dann versuchst, durch ein Nadelöhr zu pressen. Und im Nadelöhr zeigt sich, was du wirklich willst, was dich wirklich ausmacht, was zu deinen Werten passt, zu deiner Vision, zu deinen Zielen, zu deiner Herkunft. Und da geht vieles wieder weg von dem, was du mir vorher erzählt hast, aber vielleicht 20% bleibt, und das ist die Essenz. Und auf der bauen wir dann eine Marke auf. Gibt verschiedene Techniken. Irgendwo kriege ich dich.
Ja. Und ich greife den Ball mal so auf, lieber Jens, wenn man gekickt werden möchte, also wirklich auch in seiner Essenz, so wie du es gerade schön beschreibst, hat man verschiedene Möglichkeiten, dir zu folgen. Mhm. Ja, das musst du abrunden. Mhm. Ich glaube, wo findet man dich? Überall im Internet, glaube ich, bist du schon noch präsent.
Bin ich präsent? Instagram. Ja, Schlangenotto, mein Nachnamen, der ist ja jetzt nicht so wie Müller-Meyer-Schulze, findet man, jens-schlangenotto.com. Das, was man machen kann, sich in meinen sonntäglichen Newsletter eintragen, einfach ein bisschen hören, wie tickt der Schlangenotto, was erzählt der so, passt das? Ja, jeden Morgen, Sonntagmorgen um 7 Uhr gibt es ein Newsletter, Podcast mache ich irgendwann weiter, danke für den Weckruf. Ansonsten kommuniziere ich nicht so wahnsinnig viel. Ich mache mir keinen Druck von wegen, ich muss 3-mal, 5-mal auf Insta die Woche irgendwas posten und auf LinkedIn. Ich habe, ich glaube, 88 Podcast-Episoden eingesprochen. Da habe ich sehr viel reingepackt zum Thema Markenaufbau, Unternehmensaufbau. Also was ich so erlebt habe, meine Erfahrung. Ja, das ist die Möglichkeit. Und wenn man Bock hat, schreibt man mir eine E-Mail und dann geht's weiter.
Gibt es sogar manchmal eine Antwort.
Gibt es eine Antwort, auf jeden Fall.
Sehr gut. Also, lieber Jens, das ist der offizielle Teil auch für unsere Zuschauer, Zuhörer im Außen. Hier werden wir gleich nach einer kurzen Pause auch noch weitermachen. Cool. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dich auch für das Format bereit erklärt hast, dass wir das so gewählt haben heute. Bin fasziniert. Wie hat es euch gefallen? Ja. Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Mich interessiert, wie du Identität definierst, wie du dich nach draußen transportieren möchtest. Kommentiere gerne mit und, falls noch nicht geschehen, 5 Sterne. Damit der Podcast weiter wachsen kann und wir weiterhin solche tolle Gäste wie der Jens hier begrüßen können. Danke.
Danke dir, mein Lieber.
Dankeschön.